wunderschönen Morgen.
Hey.
Es ist der Kulturpodcast von Spotify. Hier ist Fest und Flauschig am 25. September 2022. Mir zugeschaltet mit blendender Laune, genau wie mir, weil wir uns jetzt gerade sehen zum ersten Mal. Ja. Jan Böhmermann, okay. Der Technikfreak
wir
von uns beiden.
Der offene Podcast. Wir haben diesen Podcast bereits angefangen, haben schon, ich glaube, eine Sendung aufgenommen oder zwei sogar. Und dann habe ich festgestellt...
Ey, meine geilsten Stories, die ich gerade erzählt habe.
Das waren Stories, die du auch nie wieder so erzählen kannst. Wir wissen alle, dass wenn Olli Schulz eine Story einmal erzählt, dass sie nie wiederkommt.
Es gab technische Probleme bei uns. Wir wollten ungefähr vor 40 Minuten anfangen. Jan hat derbe Druck gemacht. Ich bin heute Nacht noch aus Hamburg zurückgefahren nach Berlin, um eine gute Sendung aufzunehmen. Und jetzt sitzen wir völlig aufgepeitscht hier, schon total gebrochen von unseren Laptops, von unseren technischen Verbindungen.
Nein, ich finde das total süß, dass du unser sagst. Es ist im Grunde genommen, du warst um zwei nach voll, warst du wie verabredet hier und ich habe es einfach nicht geschissen bekommen. Mhm. Und ich habe einen stationären Rechner im Studio stehen und ich habe das Gefühl, weil ich da ja wirklich nicht so oft dran sitze, weil meine ganzen Techno-Projekte, die ich früher zusammen gemacht habe mit der Sängerin von Luna und irgendwie noch ein paar Leuten, die ich versucht habe, in der Kölner Disco-Szene abzugreifen.
Mit Westbam hast du auch viel gemacht
damals. Die liegen so ein bisschen auf Eis zurzeit, weil ich die Zeit nicht habe. Ich habe die Zeit zurzeit nicht. Und deswegen habe ich meinen Rechner lange nicht aktualisiert. Und dann wenn man das lange liegen lässt, dann funktioniert irgendwann alles nicht mehr. Das wusste ich früher natürlich. Und deswegen war mein Rechner früher immer top aktuell. Ich hatte früher einen Checkheft-gepflichteten Rechner. Sobald ich war teilweise in irgendwelchen Entwickler-Accounts drin, dass irgendwelche Apple-Updates schon runtergeladen waren, bevor die breite Mehrheit überbekommen hat. Inzwischen hänge ich immer noch auf Mac OS 10 oder sowas. Da ist noch irgendwie so eine Raubkatze zu sehen bei mir, obwohl inzwischen schon irgendwelche Berge in Westkalifornien angesagt
sind. Und ich mache immer noch gecrackte Spiele auf dem C64, weil ich da irgendwann stehen geblieben ist. So ist es. Bevor wir anfangen mit der Sendung, ganz kurz das heutige Intro, ich glaube, wir haben es sogar schon mal gespielt, ist von Juri. Juri hat dazu geschrieben, das
haben
wir noch nicht vorgelesen. Der heißt genauso wie Juri, wie mein Hund. Hallo Olli Schulz, hallo Jan Böhmermann. Meine Mutter ist süchtig nach Fest und Flauschig und sie versucht mich schon lange davon zu überzeugen, dass ihr gut seid. Da ich erst 15 Jahre alt bin, ist das etwas schwierig mit dem Überzeugen. Aber Herrn Böhmermanns Sendung schaue ich immer gerne. Meine Mutter würde ich trotzdem gerne mal eine Freude machen. Ich habe von ihr erfahren, dass ihr oft Intros von anderen Musikern spielt. Ich selbst versuche schon lange, einen Hit auf Klavier und Rechner zu landen und habe mal ein Intro für euch komponiert. Vielleicht könnt ihr das ja mal für meine Mutter spielen. Liebe Grüße, Juri, in Klammern, ich heiße wirklich so wie dein Hund. Vielen lieben Dank, Juri.
Und das hat mich so ein kleines bisschen erinnert an Monkey Island, ich glaube 4 ist inzwischen rausgekommen. Ron Gilbert hat es nochmal versucht und hat eine neue, ich weiß nicht, hast du früher Monkey Island gespielt? Oder? Mm-mm. Wirklich nicht?
War gerade die Phase, wo ich in der Geschlechtsreife war und mich für andere Sachen interessiert habe.
Da habe ich gerade, also ich war auch in der Geschlechtsreife, aber ich habe mich dann hauptsächlich in der Geschlechtsreife für Monkey Island interessiert. Das ist der kleine, feine Unterschied. Nee, das hat mich so ein bisschen erinnert an
das
so
ein... Das wäre übrigens auch mal ein interessantes Thema, was wir nicht hier reinbringen können, weil es zu sehr in unsere Psyche leuchten würden. Die ersten Sachen, wenn man in die Geschlechtsreife kommt, die man irgendwie faszinierend oder erotisch findet, auch wenn man später denkt, wieso fand ich das eigentlich erotisch, aber wenn man so Faszination... Jan guckt schon komisch, ich höre auf darüber.
Nee, kannst du nicht, ist das nicht sowieso im Fluss? Das ändert sich doch sowieso ständig. Also das ist doch eh so eine oder ist man da so abonniert? Ist das so, nee, das ändert sich doch sowieso, wie man erotisch fand.
Naja, wenn einer mal einmal erzählt, du, ich war damals noch jung, aber ich fand irgendwie die Zeichentrickfigur Nils Holgersson sexy oder so. Es gibt doch so, weißt du, was ich meine? Oder dass man so
ich
ganz
fand, und zwar, früh... Ich fand diese Gans, auf der Nils Holgersson geritten ist, die fand ich irgendwie heiß.
Genau, wenn das im Gehirn noch nicht alles orientiert ist, in welche sexuelle Richtung das alles gehen soll, und man einfach nur, und dann so denkt, weißt du noch, bei Pinocchio, bei der Serie, der dicke Kater, den fand ich irgendwie cool, und der hat mich irgendwie, hat er mich aufgewühlt. Keine Ahnung, so eine Sachen gibt es doch.
Oder nee, ey, aber Frühsex ist völlig fremd. Ich muss wirklich sagen, nee, aber Frühsexualisierung auch vor der Geschlechtsreife durch die Ärzte, das kann ich schon bestätigen. Also, dass man schon wusste, dass der Song Geschwisterliebe indiziert ist, bevor man überhaupt wusste, zum einen, was Geschwisterliebe heißt und überhaupt, was körperliche Liebe bedeutete. Ich habe in der 5. Klasse die irgendwie von meinem Onkel eine Kassette Nach uns die Sintflut aufgenommen bekommen mit den Ärzten. Und da waren so viele Sachen drin, die so viele Fragezeichen bei mir hinterlassen haben, dass ich das nur sexuell entladen konnte natürlich. Und ey, und war nicht diese Sweet Gwendoline, diese Sadomaso-Geschichte, die
ja, Sweet Gwendoline, sie fesselt mich und Sweet, Sweet Gwendoline. Und dann hatten die auch noch ein Lied, Lass mich dein Sklave sein.
Oder ja, aber so. Ist das, gibt's das so, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass Bela ein SM-Typ ist. Wer von denen ist denn, ist Farin?
Wer weiß das denn?
Also würde ich
das
nicht sagen.
Das weißt du doch nicht.
Woher kommt das denn?
Das sind dass man SM-Star wird. Also,
nein, aber ist das, also das mit Sweet Gwendoline und Lass mich dein Sklave sein, das sind schon zwei große SM-thematisierte Ärzte-Hits. Und ich würde mal behaupten, von Bela kommt's nicht. War es Hagen? Ich glaube ja auch wohl nicht. Ist nun nicht mehr, weilt nun nicht mehr auf Erden. Oder war es Sani? Nee, das war in der Hagenzeit.
Nee, Sani war nicht mehr dabei.
Ganz kurz. Also, ist der Typ, der jetzt uns versucht, von Sardinien Olivenöl zu verkaufen, ist der ein Typ, der privat die Peitsche schwingt? Farin Urlaub? Wie viel SM steckt in Farin Urlaub?
Fragezeichen Tag 24 fragt, ist Farin Urlaub ein SM-Typ? Ja. Vielleicht war das ja eine Phase, in der man sich einfach mal, es ist ja in jungen Jahren, orientiert man sich in alle Richtungen, guckt man so nach, ah nee, das ist doch nichts für mich, das mache ich nicht nochmal, das fand ich interessant, da würde ich nochmal gucken, ob ich da nochmal weiter in diese Richtung gehe, und so war das wahrscheinlich bei denen auch, die waren ja damals noch sehr jung, als sie diese Lieder geschrieben haben.
Ja, finde ich übrigens interessant, dass sie sich dann auch so inzwischen öffentlichkeitswirksam von alten Songs distanzieren, aber so ist das, wenn man lange im Geschäft ist, die Welt dreht sich halt teilweise auch über die Künstler hinweg, und da muss man ab und zu mal
wir distanzieren uns teilweise von der Sendung, die wir letzte Woche aufgenommen haben. Deswegen kann uns das nicht so fremd sein.
Ja, also wir hatten
Jan, ich bin total verschlafen.
Offenlegung, wir haben diese Sendung schon mal angefangen. Wir haben schon über den Spotify-Podcast-Garten geredet. Wir haben kurz darüber geredet, dass die Flippers eine Franchise-Band sind. Also dass man nicht so ganz genau weiß, ob die Flippers in Originalbesetzung noch sind oder ob die einfach durchwechseln. Dann haben wir uns sehr lange darüber unterhalten, dass die nächste große Franchise-Band eigentlich Deichkind ist, weil man auch nicht,
ja,
weil auch egal ist, wer da mitmacht, weil das Konzept ist größer als die Personen, die es auf die Bühne bringen. Und dann sind wir.
Genau, die Deichkind haben es geschafft, den Personenkult vom Personenkult wegzulenken und zu einer großen Kunstperformance zu werden. Und zwar sind Philipp und Porky zwar immer dabei, aber wenn die mal aussteigen und die weiter noch ein bisschen dran feilen, dass es nur mit Masken und Show ist, können die auch mal ein Jahr Weltreise machen, während Deichkind auf Tour ist und dann wieder einsteigen. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich gutes Konzept, was mir natürlich leider nicht so möglich ist, durchzuziehen, weil ich bin natürlich nur durch meine Person irgendwie.
Du bist ein Personality-Typ, aber das ist wirklich sehr interessant. Deichkind,
du ja auch, Jan.
Ich bin auch ein Personality-Typ, aber ich bin auch gemacht worden. Also ich bin, also hauptsächlich bin ich.
Du bist gemacht worden von 20, 30 Medienmachern, die sich daran gesetzt haben und so reißbrettartig die perfekte Medienfigur erfunden haben.
Genau, also wie so eine riesige Marionette, und wenn man da eine Strippe durchschneidet, dann fällt das alles in sich zusammen. Und du bist ehrlich gesagt ein wichtiger Puppenspieler. Also ohne dich, auch du würde ich sagen, hast mich gemacht auf eine Art. Also
ich bin Mittelsmann der Medienwelt. Ja, was auch immer das heißen mag.
So, komm, jetzt mal, du warst gestern im Michel mit Bedarov. Ich habe das gesehen. Ja, genau,
das habe ich zwar schon erzählt, aber ich war gestern im Hamburger Michel und habe tatsächlich zum ersten Mal im Hamburger Michel gespielt, wo ich 1981 mit meinen Urgroßeltern war. Und Heinz Rühmann hat die Weihnachtsgeschichte gelesen. Da war ich damals als Kind. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, außer dass meine Urgroßeltern mir das lange erzählt haben. Und ich habe direkt dahinter in der Martin-Luther-Straße, in der übrigens auch der Künstler Heino Jäger, der vielleicht einigen was sagt, gelebt hat, da habe ich gewohnt. Und gestern habe ich gespielt mit Bedarov, einem jungen neuen Künstler, den ich hier schon vorgestellt habe in der Sendung, der mich eingeladen hat zu spielen, und ich war gestern da mit Paula Hartmann war noch da. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Kenn ich,
eine junge Künstlerin, die auch ganz toll und ganz sympathisch war und tolle Musik gemacht hat. Und dann noch Phil Bo und noch einer Künstlerin. Verzeiht mir, dass ich mir die Namen jetzt gerade nicht alle einfallen. Wir haben gespielt im Michel und ich bin danach wieder hierher gefahren. Wir nehmen heute am Samstagvormittag diese Sendung auf. Sie ist also brühwarm. Und dann kam Folgendes. Ich muss es kurz noch mal erzählen. Ja. Ich habe es eben schon in der nicht aufgenommenen Sendung erzählt. Ich kam um 16 Uhr an, weil dann die Veranstalter gesagt haben und die Leute, die das alles organisieren, wir müssen unbedingt Soundcheck machen. Komm bitte pünktlich. Du kennst mich, Jan. Wenn mir jemand bittet, pünktlich zu sein, dann bin ich auch
pünktlich. Du bist der pünktlichste Typ und du bist vor allem ein geduldiger Mensch. Und was du wirklich liebst, das weiß ich von dir auch, warten.
Warten. Und dann sollte ich um 16.30 Uhr Soundcheck machen und dann haben wir um 19.30 Uhr, kurz bevor die Türen geöffnet wurden, also ich habe da echt 4 Stunden rumgesessen und ich war so gallig. Aber dann habe ich den Manuel gesehen, der total aufgeregt rumgelaufen ist, den ich jetzt dann nicht damit behelligen konnte, mit meiner schlechten Laune. Und dann bin ich irgendwann zur Veranstalterin, Tourmanagerin gegangen, habe gesagt, also wenn ich eine Veranstaltung mache, dann lasse ich niemanden 4 Stunden warten, dann teile ich ihm den mit, du kannst auch mehr essen gehen oder sonst was, aber lass sie nicht einfach so rumsitzen. Und während ich sie angemacht habe und sie sich auch in entschuldigt habe, hat mir das alles schon wieder leid getan. Habe ich auch schon wieder, als ich dann zurückgefahren bin, nochmal entschuldigt.
Wobei, dafür, du hast immer bei sowas einen guten Ton. Also du triffst da wirklich einen Ton und bist da überhaupt nicht verletzend oder auch impulsiv oder so.
Ja. Ich krieg das hin, Leuten das mitzuteilen, ohne dass es, naja, auf alle Fälle, mal Hand aufs Herz, es war ein wunderschöner Abend, es hat total Spaß gemacht. Der Manuel hat einen Song von mir gesungen, als Musik noch richtig groß war. Ich habe einen Song von seiner neuen Platte gesungen, die am 14. Oktober rauskommt, sein Debüt, eine wirklich tolle Platte. Und dann habe ich da gesungen, im Hamburger Michel, habe mich richtig, es war richtig sakrale Stimmung. Ich habe versucht, mit ein paar Gags das am Ende noch aufzulockern. Ich war der letzte Künstler, der auf die Bühne kam, der allerletzte. Naja, und dann sind wir noch zurückgefahren. Ich, Philipp Stürer und Frank, der mich gefahren hat, zu dritt im Auto. Ich hierher gekommen, weil ich fit sein wollte für die Sendung. Und ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe mich total solide verhalten. Und ich fühle mich heute Morgen, als wenn ich hart durchgesoffen hätte. Und auch das ist wieder ein Thema des Alt-Älter-Werdens. Du musst doch nicht mehr trinken, rauchen oder irgendwas, um dich am nächsten Morgen schlecht zu fühlen.
Das Problem habe ich überhaupt nicht.
Kommt jetzt, Jan. Das sind diese 8 Jahre, die entscheiden.
Ich bin heute Morgen.
Du musst da jetzt manchmal durch, dass ich dir da ein bisschen voraus bin.
Ich bin heute Morgen
Richtung Endlichkeit.
Ich bin schon mit Adrenalin richtig aufgewacht und ich muss mal sagen, mir ist die Kaffeemaschine kaputt gegangen. Und ich bin jetzt, nachdem ich all die Jahre, weil ich hatte immer so eine Saeco bei Mediamarkt für 49 Euro, wo man draufdrückt und irgendwie 7 Senseo-Pads rein und noch ein bisschen Alu-Späne und dann kommt da unten irgendwas raus, was wie Kaffee schmeckt. Und da ist sie jetzt kaputt gegangen und zwar, kennst du diese Milchschläuche an der Kaffeemaschine? Da war immer so ein Milchschlauch dran, wo man so eine Simulation von schlechtem Milchschaum bekommen hat. Das ist eine Maschine gewesen,
Die Dinger.
Und dann habe ich immer schon so Pfeifenreiniger gehabt, wo man dann immer zweimal am Tag diese Milchreste da rauspulen musste. Und es war eigentlich nie geil, es war eigentlich immer Plörre, als hätte einer so noch Milch oben drauf gespuckt. Es war nie wie im Café. Ja,
finde ich auch, es ist immer wie so ein Fake-Milch. Selbst die Milch schmeckt, es ist ein ganz schlechter Schaum.
Genau, und das ist das, was man normalerweise ein Kaffee, den man immer nur in sehr guten Hotels bekommt, weil das große Manko in sehr guten Hotels ist alles tipptopp und sowas. Man kriegt abends nochmal das Bett umgeschlagen, wo man immer denkt, wer braucht das denn? Aber wenn du morgens zum Buffet gehst, kriegst du immer so einen Maschinenkaffee von so einer mittelmäßig gewarteten Miele-Maschine, wo dann so 2 Kaffeerotzer drin sind und der Rest irgendwie so ein bisschen nach alter Milch schmeckt. Und so ein bisschen hat mein Kaffee immer geschmeckt. Jetzt ist die Maschine kaputt gegangen. Und ich hab mich jahrelang geweigert, in dieses Kaffee-Game einzusteigen. Aber im Zuge des Reiferwerdens, im Zuge des Älterwerdens, weil ich mal was Neues wagen wollte, bin ich eingestiegen in die wunderbare Welt der Siebträger-Kaffeemaschinen und hab mir mal so ein
Köln... Welcome! Welcome, Jan Böhmermann!
Bist du auch in der Siebträger-Welt drin, oder was?
Ich bin auch in der Siebträger-Welt, schon länger.
Also schon länger.
Das ist ein Thema, was aber so auch so, dass ich habe zum Beispiel jetzt nicht so mit Mahlgrad der Bohnenröstung oder wie lange, sowas mache ich alles nicht. Aber ich habe eine Siebträgermaschine und ich bin damit sehr zufrieden. Ich bin ja jemand, der sich jetzt an die italienischen Kaffeeverhältnisse gewöhnt hat. Das heißt, bis 11 Uhr gibt's Cappuccino und danach arbeite ich nur noch mit Espresso den Tag über. Das ist so, das macht der Italiener so. Ist wirklich so. Nach 11 ist es verpönt in Italien. Auch so geil, so eine 80er-Jahre-Faustregel. Nach 11 Uhr ist es verboten, in Italien Cappuccino zu bestellen. Oder jeder Italiener zieht dich ab, weil er weiß, dass du ein Touri bist. Weil man einfach nur noch mit kurzen Kaffeeshots arbeitet und den Kaffee für sich arbeiten lässt. Und diese ganze Milchplüre, diese 4 Liter, ich nehm so einen Milchkaffee und dann ist es so eine Schale, in der du normalerweise Salat machst oder irgendwie so Porree oder so dir aufschlägst. Und dann trinkst du da so einen halben bis 2 Liter.
Moment mal, schau mal, du schlägst dir Porree auf oder Porridge?
Porridge meinte ich eigentlich. Ey, sorry, es ist früh am Morgen.
Ey, mein Porree,
das Gehirn arbeitet noch nicht so.
Mein Porree, stell dir abends in den Kühlschrank ein bisschen Milch rein, dann quillt über Nacht schön auf, so ein leckerer Porree morgens.
Und dann schlage ich den auf. Porridge meinte ich natürlich.
Ey, aber Italien soll nicht der Maßstab für Europa sein. Ich meine, das ist das Land, was bestimmt...
Nee, vor allem momentan nicht. Heute ist die Wahl.
Ja, ein Land, das Faschos wählt, das bestimmt nicht über meinen Kaffee. Also ganz ehrlich, also nein. Naja, auf jeden Fall, ey, lass mich mal kurz meinen Espresso.
Ja, Entschuldigung.
Also ich habe dann jetzt mit umgestiegen und zwar wirklich vor 4 Tagen habe ich mir so, ich war in so einem italienischen, in Köln ist das ja so, man sagt ja das Rom oder das Neapel des Nordens. Es ist wirklich eine sehr italienische Stadt und die ganze Stadt ist voll mit irgendwelchen italienischen Espresso-Automatenläden, wo man dann reingehen kann und dann, das ist so ein bisschen ehrlich gesagt wie bei Musikproduktiv oder irgendwie im Music Store eine Gitarre kaufen. Du wirst zugequatscht von einem Typen, der sein Leben lang mit 9 hat er angefangen und seitdem schon quasi an der Form der Crema schon erkennt irgendwie, wie viel Säure da in der Arabica-Mischung drinsteckt.
Ja, ja, ja.
Das ist ein extremes Gefälle. Ja, ich habe eine Eco-Maschine und ich habe irgendwann haben alle im Haushalt bei uns Legionellen bekommen, weil der Milchschaum irgendwie schwierig war. Deswegen ist sie jetzt kaputt gegangen und jetzt will ich gerne mal was Besserem einsteigen. Da bist du in der Hackordnung im Espresso-Maschinenladen, bist du ganz unten erstmal. Und da habe ich mich beraten lassen, habe jetzt so eine Siebträgermaschine, wo man wirklich nur Kaffee rausbekommt und so eine kleine Mühle hinbekommen. Und habe jetzt eigentlich nichts anderes gemacht, als die letzten 2 Tage 4 Kilo Kaffee versucht, weil ich ich dann schon in diesen Malgrad einsteigen wollte und habe dann auch so ein Brita-Filter für das irgendwie Enthärten des Wassers eingestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob das was bringt oder ob das irgendwie ob das so Homöopathie ist. Und habe jetzt einen Kaffee, der wirklich sehr lecker schmeckt, aber der mir wirklich die Hosen auszieht morgens. Ich habe einen Kaffee, trinke den um 7 Uhr. Und ich kann jetzt. Oh, was kam mit raus bei dir?
Ja, ich bin ein bisschen verschnupft und erkältet tatsächlich.
Hast du gerade was ausgespuckt, Alter?
Ja, ich habe hier eine Rolle Klopapier und habe da reingerotzt.
Alter, was ist denn da rausgekommen für ein Glubschi?
Ich habe ein bisschen gelben Schleim, ich bin ein bisschen erkältet.
Gelber Schleim
auf grüner Haut.
Naja, ich habe zu viel Koffein auf jeden Fall. Das ist die Pointe dieser sehr kurzen, eigentlich sehr langen, traurige Pointe.
Aber ich finde es schön, dass du da auch eingestiegen bist. Glaubst du eigentlich, dass es bei Männern ab Ende 30, wenn das mit der Pornografie so ein bisschen aufhört, dass diese Zeit, die man dann frei hat, die man nicht mehr vorm Rechner verbringt, in Kaffeesiebträgermaschinen und ähnliches umgewandelt wird und man dann
anfängt immer vom
mit Tennisspiel,
und
mit Golf?
Ich hole mir vom Siebträger einen runter. Das ist mein neues Ding.
Ich stand neulich vor meiner Siebträgermaschine und hab gedacht, früher wäre irgendwie geil, als du den Laptop aufklappen musstest. Jetzt bist du hier die ganze Zeit irgendwie mit dem Malen vom Bohnen und sowas. Aber es ist nun mal so, man fängt an, seine Zeit anders zu nutzen.
Ey, Olli, ich muss mal
ganz... Ey, eine Sache noch ganz kurz zu meiner Kirchengeschichte, weil ich das jetzt nicht so schön erzählt habe wie in einer anderen Geschichte.
Lass mal die Sendung übrigens heute nennen, Gott so nah wie nie. Heißt die Sendung.
Gott, ist sehr gut, das liegt an deiner Siebträgermaschine.
Und an deinem Auftritt in Michel. So nah war Olli Schulz Gott noch nie. Und Gott war auch so nah war Gott auch noch nie an dir dran. Muss man auch mal, ist ja von beiden Seiten.
Das kann gut sein. Ja. Gestern Touching by the Hand of God. Auf alle Fälle, was ich an Kirchen wirklich mag, weil wir ja auch sehr oft nicht so gut über das Prinzip bzw. das Konstrukt Kirche und Religion reden. Ich finde die Kirchen an sich super. Eine Kirche an sich sollte auf alle Fälle immer bleiben. Es sollte es aber nicht für Leute einfach sein. Also Kirche an sich, das Gebäude, finde ich mega. Da kann man nichts sagen, das haben sie gut hingekriegt. Und das ist auch das, was ich am geilsten an der Kirche finde. Die Gebäude.
Ja, die Kirche ist im Grunde genommen die Siebträgermaschine unter den Gebäuden. Da ist wirklich, ist viel Brimborium.
Ja, ist so, das ist.
Ist viel Brimborium, es muss viel eingestellt werden. Es ist irgendwie ein bisschen exaltiert. Man steht dann davor und denkt so, why? Aber irgendwie ist auch schön und so. Das ist völlig richtig. Die Gebäude sind toll. Und ich finde dieses Konzept von Kirchen einweihen oder Kirchen weihen und auch Kirchen entweihen. Es gibt ja in Bielefeld oder sowas, gibt es, glaube ich, irgendwie so ein Kaffee-Extra-Blatt in so einer Kirche drin. Und überhaupt, die Gotteshäuser sind ja leider ist ja Kirche nicht so populär als Konzept. Das heißt, die Häuser sind immer mehr leer und gerade im Osten Deutschlands sind wahnsinnig viele entweihte Kirchen. Und da habe ich mich immer gefragt und wollte eigentlich auch mal ein bisschen noch mal tiefer einsteigen, wie eigentlich so, das ist so, also wie so Exorzismus gibt's ja oder irgendwie so.
Wie entweiht man eine Kirche?
Ja, oder Homosexualität rausbeten. Es muss, glaube ich, es gibt so ein Seminar für exotische religiöse Praktiken und ich glaube, Kirche entweihen ist auch sowas. Ob es da Spezialisten gibt, ja, also meine Kirche, die lasse ich nur entweihen vom Pfarrer Johannes, weil der kann das, macht das richtig gut, die ist richtig entweiht hinterher.
Ja, und sie wurde von Norbert entweiht, der hat da reingeschissen in die Kirche. So einer aus der Nachbarschaft mit so einem fiesen Bierschiss. Irgend so ein Typ, der ist dann irgendwann so publik, dass er überall durch Deutschland fahren muss. Aber das ist auch, doch, komm schon wieder, grenzwertiger Humor.
Aber wird das nur über Gebete gemacht oder werden dann die Kreuze abgenommen oder umgedreht? Oder wird der Scheiße
umgedreht einer? Abgenommen und umgedreht.
Ja, und was macht man dann? Also bei der katholischen Kirche gibt es ja so komische, da gibt es immer so einen Schrank. Ich habe mal in der katholischen Kirche gedreht, das war sowieso eine ganz merkwürdige, hier unseren Facebook-Song vor 2 Jahren. Eine wunderschöne Kirche, also wirklich ganz toll. Aber in diese Räumlichkeiten, wenn man mit katholischer Kirche nicht so viel zu tun hat, also im Backstage-Bereich eigentlich, kommt man ja nicht rein, wenn man sich da jetzt nicht jahrelang irgendwie hochdient und irgendwie lustige Kostüme anzieht oder sowas. Und dann saß ich in diesem Backstage-Bereich und da ist immer so ein Schrank, wo diese ganzen Dinger drinstehen und so ein fetter Safe, weil das ja auch so goldene Becher sind und sowas, die werden wahrscheinlich dann rausgenommen aus so einer entweihten Kirche, aber so ein Safe bleibt da eigentlich doch drin. Es gibt, also da würde ich mich sehr interessieren dafür, wie man Kirchen entweiht und ob man da mal mitmachen kann. Also ob nicht.
Ja, genau. Schreibt uns, wenn ihr eine Ahnung habt, wie man eine Kirche entweiht. Also ich kann dir sagen, wie es in Norwegen passiert. Da kommt eine Death Metal Band und zündet die Kirche an. Das ist aber auch.
Ja, man will das Gebäude ja behalten. Das ist ja das Problem.
Genau. Ich finde das nämlich auch. Ich finde diese Gebäude wirklich großartig. Ja, das könnt ihr uns gerne mal schreiben, wenn ihr eine Ahnung habt, wie man eine Kirche offiziell entweiht. Also nicht auf illegale Art und Weise, sondern wie das gemacht wird. Jan, ich würde gerne ganz kurz mit dir über das Oktoberfest reden, was, glaube ich, letzte Woche losging. Und ich muss dir mal eine Sache sagen. Ich war einmal in meinem Leben auf einem Oktoberfest. Das ist schon 20 20 Jahre her. Mhm. Ich habe nichts gefühlt. Es war ein großer Jahrmarkt, in dem man sich hart besaufen konnte. Ich war damals auf Antibiotika, konnte nicht mittrinken. Ich war mit meinen beiden damaligen Mitbewohnerinnen, die aus München kamen, mit denen ich in Hamburg gelebt habe, in der WG. Und das waren beides intelligente, kultivierte Studentinnen. Aber als das Oktoberfest losging und ich mit ihnen darüber gelaufen bin, da hatten sie einen Trachtenhut auf wie alle anderen auf und haben sich damit so ein Maß hingestellt. Das steckt irgendwie in den Bayern und da so drin. Und ich muss eine Sache sagen, ich finde das echt scheiße, wenn Politiker, und ich habe das gerade bei ganz vielen grünen Politikern gesehen, Ricarda Lang und auch Claudia Roth am ersten Tag der Eröffnung des Oktoberfest sich gleich publikumswirksam ablichten lassen mit so einem Maß und sofort dahin rennen. Ich meine, Ricarda Lang ist noch jung, ne? Aber Claudia Roth sollte sowas eigentlich besser wissen. Ich bin ja großer Claudia Roth-Fan, haben wir auch schon öfter hier mal drüber geredet. Aber am ersten Tag dahin zu gehen, finde ich irgendwie ungeil. Vor allem, weil dieses Oktoberfest wirklich nur eine mittelmäßige Veranstaltung ist. Das sage ich dir als Tourist des Oktoberfest. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass da muss man da leben, da musst du aufwachsen, um zu wissen, wie es ist. Nein, du stehst in so einem Zelt mit 1000 anderen Leuten, trinkst Bier. Das ist das Oktoberfest.
Und ja, du musst irgendwann dieser Trachtenzwang zum Beispiel. Also ich war auch mal in München und da hat man mich gezwungen, obwohl ich nicht auf dem Oktoberfest war, hat man mir so eine Lederhose hingelegt, weil es so eine halböffentliche Veranstaltung war. In der Annahme, dass ich die auch nur anfasse oder geschweige denn anziehe. Es herrscht so eine Art Trachtenzwang und es ist, glaube ich, so eine Art von, ich weiß nicht, wenn man als Bundespolitikerin zum Oktoberfest geht und sich dann da ablichten lässt, ist das immer auch ein Zeichen an dieses widerständige Bayern. Ja, ein bisschen sind wir ein bisschen, auch von euch so ein kleines bisschen, sind wir ein bisschen, also es ist Österreich, aber ein kleines bisschen sind wir auch bei euch. Ein kleines bisschen, Das will Ricarda Lang damit sagen. Und die, guck mal, die ist ja in der Regierungspartei. Na, die ist Vorsitzende der Regierungspartei. Da kannst du.
Aber die ist noch jung und die will auf alle Fälle da irgendwie natürlich
Publicity. Ja, aber bei Claudia Roth ist das so, hat so eine Personality, dass das Oktoberfest bei ihr zu Gast im Grunde genommen. Wo Claudia Roth hingeht, da ist das, was drumherum ist, bei ihr zu Gast. Das ist, kann man bei Claudia.
Da wird der Brezelstand und die Zapfanlage bei ihrem Wohnzimmer aufgebaut, wenn sie Bock darauf hat. Da muss sie nicht extra nach Bayern fliegen.
Die ist Kulturstaatssekretärin.
Ich möchte mir das nicht verscherzen mit Bayern und mit Süddeutschland. Ich habe da tolle Konzerte und ich habe da auch eine gute Zeit gehabt. Aber dann habe ich noch zufällig irgendwie, letzte Woche gibt's auf Amazon Prime so eine Doku über die Schickeria der 70er, 80er Jahre in München, wo die Münchner jetzt wohl auch mal, nachdem es Dokumentationen über Hamburg, über Berlin, über Köln, über allen Städten gibt, haben sich die Münchner gedacht, wir müssen auch mal erzählen, der Schickeria damals, ich kann jetzt überhaupt nicht bayerisch, das war eine wilde Zeit und so. Und dann gibt es diese Doku, wo Iris Berben und so Leute reden und nach 10 Minuten denke ich, was ist denn das für eine arschlangwillige Scheiße. Und die so, ja, München war wild damals. Und dann sagt irgendeiner in die Kamera, München war die wichtigste Stadt Europas oder die heißeste, wildeste Stadt. So eine Scheiße. München war nie, seit der Geburt Münchens, die wildeste, heißeste Stadt Europa. Ihr habt das nur geil gefunden, dass da irgendwie der Schumann so einen Cocktailladen aufmacht und dann irgendwie die ganzen Horsties da drin rumstehen, weil ihr nur 3 Läden habt. Das P1, das Schumann und dann gibt's wahrscheinlich noch beim Fipsi irgendwie um 1 Uhr nachts noch irgendwie geile, belegte Brezel. Und dann denken sie, wir sind voll die Rock'n'Roll-Stadt. Und umso länger die Doku läuft, denkst du, Alter, habt ihr ein scheiß langweiliges Nachtleben da geführt? Ganz ehrlich, das war auf St. Pauli viel geiler. Und jetzt will ich das nicht gegeneinander
aber red dich ruhig ins Verderben. Das ist ein bisschen, ich glaube, du unterschätzt das, weil ich glaube, mit München sich anzulegen, ist ein bisschen wie mit der Monte-Community.
Nein, ich lege mich gar nicht mit München an. Ich habe schon oft gesagt, in München gibt es auch viele geile Leute, aber München wird dominiert von so Typen mit so kurzen, abgeschnittenen Jeans, die Sportstudenten sind und dann Gregor und Fabian heißen und sich so weiße, also so blonde Toupet-Spitzen machen und super laut Wander hören und Volleyball spielen und immer gute Laune haben, weil sie nie Probleme hatten seit ihrer Geburt. Ja, der Babsi, die Babsi ist hier zusammen mit dem Gregor, die haben sich kennengelernt auf dem Oktoberfest und schon gebumst auf dem Tisch und
sind jetzt seit 5 Jahren zusammen. Hast du diese komische Montage gesehen? Es ging irgendwie so ein Video rum vom ersten Tag oder den ersten 2 Tagen vom Oktoberfest, wo irgendwie so rumgevögelt wurde, Leute da so besoffen über den... Hast du es gesehen?
Das Video gibt es schon seit ein paar Jahren. Das ist schon älter.
Ist nicht neu.
Wo dann auch gekokst wird und all so eine Sache. Das Video habe ich auch schon gesehen, wo dann so Leute... Und das ist natürlich eine Zusammenstellung, die du wahrscheinlich auf jedem großen, das findest du auch wahrscheinlich auf dem Hamburger Dom, wenn du mal irgendwie da am
Samstag ich glaube, das Ding bei dir ist, weil beim Dom in Hamburg, also der große Jahrmarkt in Hamburg, da war ich, als ich bei Inas Nachbar bin ich rumgefahren, mit dem E-Scooter natürlich, wie immer, und fuhr dann da vorbei und denkst, wieso ist denn Dom? Der Dom ist ja eigentlich immer, das ist ja sowas wie das Wachsfigurenkabinett, da sind einfach dauerhaft, da war schon so Gras an diesen Buden, weil die einfach immer da stehen. Ich glaube, du bist das gar nicht gewohnt, dass man sich auf einen Rummelplatz freut, weil der nur selten da ist. In Köln zum Beispiel ist es so, da ist der Rummelplatz nur ab und zu da, man weiß nicht ganz genau wann und ist auch ziemlich klein. In Bremen ist es auch so, gibt es nur einmal im Jahr einen großen Rummelplatz, beziehungsweise zweimal.
Ach, Quatsch, da gibt es an der Weser dieses Ding.
Nein, der große, Freimarkt ist ja, glaube ich, nächste Woche geht das wieder los. Nächste Woche ist ja Freimarkt, ist wie das Oktoberfest eine quasi eigentlich jecke Zeit. Die Osterwiese ist so ein bisschen low-key, ein bisschen scheiße. In Hamburg ist es ja, weil es an der Reeperbahn angedockt ist, ist das immer, deswegen ist das für dich als Hamburger nichts Besonderes. Der Münchner auf der Theresienwiese ist ja im Grunde genommen, werden da irgendwie Neonazis schlagen Leute zusammen rund ums Jahr und zwei Wochen lang schlagen halt besoffene Neonazis Leute zusammen. Das ist der Unterschied beim Oktoberfest. Nee, also das ist...
Oktoberfest, weißt du was, es ist auch überhaupt kein schlechtes Fest oder sonst was, aber das Riesenbuhai, der da drum gemacht wird, dass das halt ein riesiges, großes Wiese voller Bierzelte ist und man sich da einen reinknüppelt, das kannst du auch überall in geselliger Runde
mit Leuten machen. Ich schreib das einfach mal auf, ich gebe das mal durch an die Redaktion der Boulevardzeitung in Olli Schulz, Doppelpunkt München, fahr mal runter. Oder so, oder München entspannt.
Ja,
mach mal nicht Welle hier.
Nee, auf alle Fälle diese Schickeria-Doku, dachte ich, das war jetzt eure geile wilde Zeit da, oder was? Also, sorry, das soll jetzt auch gar nicht so sagen, dass ich habe jetzt die wildeste Zeit erlebt, aber darüber eine Doku über die Schickeria in München zu machen, ich habe nach einer Folge ausgemacht. Vielleicht kommen jetzt die geilen Stories und ich habe dann irgendwie das nicht gesehen. Aber ich wollte auch mal wieder gar nicht so gegen, aber diese, das ist nun mal so, dass du, das ist ja vielleicht der große Unterschied von der Mentalität zwischen Süddeutschland und Norddeutschland, diese Fröhlichkeit von diesen Typen, gut gebauten Typen, die dann sowieso mit 21 wird er zwangsverheiratet auf dem Oktoberfest und dann wird er irgendwie, also diese im P1 nochmal rumgebummt später, wenn die Beziehung nicht mehr, also man hat so Bilder, es sind so richtige klassische Strukturen. Was schreibst du dir da gerade auf, Jan?
Ich schreibe Sachen auf, die ich dann im Gerichtsverfahren München gegen Olli Schulz gegen dich verwenden werde.
Oder ich dachte, du bist dann auf meiner Seite.
Ich bin auf deiner, ja, je nachdem, wie die Chancen sind. Bei Gerichtsverfahren immer ganz wichtig, dass man sie immer auf die Seite schlägt, wo man das Gefühl hat, dass besser ist und meistens gelingt es dann eigentlich nicht. Weil vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, das weiß man ja.
Das weiß man natürlich. Ich habe auch überhaupt immer in Süddeutschland die besten Konzerte. Also ich spiele wahnsinnig gerne in Regensburg früher. All diese Sachen. Aber München gibt einen halt das Gefühl, dass das so, euch geht's jetzt so gut. Ihr seid so glücklich aufgewachsen. Hier müsste mal ein riesiger LKW mit Scheiße durch die Stadt fahren. Und zwar jeden Morgen. Einfach.
München ist so ein bisschen so das Gefühl, was ich in Neubaugebieten immer habe. Ich fahre manchmal durch dieses Neubaugebiet Köln-Widdersdorf. Auf dem Weg nach Hause fahre ich da oft mal mit dem Roller durch. Und da denke ich immer, hier ist so wenig Hundescheiße, hier ist so wenig Graffiti, das finde ich auch nicht gut. Ich finde das auch nicht geil, wenn das alles so klinisch ist und so sauber ist und man das Gefühl hat, man kann hier ohne irgendwie Angst zu haben, mit einem Butterfly-Messer angeritzt zu werden, die ganze Tag auf der Straße rumspielen als Kind. So ein bisschen Bedrohung ist immer gut. Also weißt du, es ist so,
ja.
Ich finde das Schöne an meiner Heimat Bremen-Fegesack, dass da immer ab und zu mal so einmal im Monat so eine Polizeimeldung aufploppt, wo man denkt, Alter, was ist denn das für ein kranker Stadtteil? Aber auch schon seit immer. Und das hält so ein bisschen so eine soziale Disziplin und man darf sich nie so ganz sicher sein und so. Das ist immer wichtig für kreative, intellektuelle Beweglichkeit. Also ich glaube, so wahrhaft interessante Kultur kommt nicht aus komplett befriedeten Gebieten. Ich habe noch...
Ja, hast du sehr gut
zusammengefasst. Ich hab noch eine Sache, weil wir das vorhin noch nicht angerissen haben, als wir über Deichkind gesprochen haben. Also die Idee, dass Deichkind eine Band ist, wo man auch als Bandmitglied in der Elternzeit gehen kann und trotzdem läuft die Welttour weiter, das ist, finde ich, ehrlich gesagt, ist das, ich glaube, dass Deichkind haben damit den nächsten Schritt der kulturellen Zivilisation eingeläutet. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, weil es war ein Kraftklub. Liebe Grüße immer, die haben am Freitag ein Album rausgebracht. Ich habe, weil schon viele Leute geschrieben haben, ja, jetzt packt Jan bestimmt, weil die in der Sendung waren, packt da bestimmt eine Fidi und Bumsi-Liste, auch Kraftklub drauf. Nee, die brauchen das überhaupt nicht. Ihr wisst, Kraftklub könnt euch so, es gibt wahrscheinlich viel erfolgreichere Kraftklub-Playlisten. Aber was ich ja einmal sagen möchte, und das ist wirklich, ich liebe Kraftklub und liebe Grüße, und wir kennen die wirklich, ehrlich, bei Rusch und Böhmermann, die wirklich vor 12 Jahren oder sowas, haben die schon im Intro gespielt, oder 10 Jahren, ewig her, also so lange kennen wir uns schon, und ich muss sagen, die sind ja immer noch gefühlt Ende 20, aber die haben wirklich ein Pensum, die haben jetzt so eine Tour, so eine Promotour, wo die mit dem Zug durch Deutschland fahren und jeden Abend auf einem Güterbahnhof ein Geheimkonzert geben, und ich will mich da nicht einmischen, aber auch so eine Band, auch so eine Erfolgsband. Es gibt nicht, dass das am Ende so alles so Michael Jackson-artig wird, dass dann auf einmal Felix, weißt du, dass sie anfangen, sich die Nasen zu operieren, ja, weil die nicht wissen, wohin mit dieser Erschöpfung. Weißt du, dass sich das dann noch innen wendet. Die machen so viel, die Wahnsinn.
Ja, und vor allem hat Felix Kummer gerade eine Soloplatte gemacht und jetzt ist er schon wieder sofort im Anschluss.
Letzte Woche Soloplatte zu Ende mit Kummer und jetzt
diese Woche. Und diese Woche das sofort, es ist Schlag auf Schlag. Ich habe die Platte gestern schon gehört. Es ist, also das ist, ohne, ich mag die Band sehr gerne, ich liebe diese die wirklich guten guten Text und so. Aber sie werden ein bisschen auch zur AC/DC-Band, weil dieser Rhythmus, den sie immer haben. Leute, doch, das ist ein bisschen, ich habe die Platte gestern gehört, oh, das ist doch gar nicht schlecht gemeint, es ist aber ein bisschen, es ist ein Signature, die haben auf alle Fälle ein Signature drauf gehabt. Das ist doch gar nicht schlecht gemeint, böse gemeint, sondern man weiß, was man bekommt. Ey,
das war übrigens ganz, ganz süß, weil sie sind bei uns aufgetreten in so einem Vorhang, wo man nicht, wo die Zuschauer nicht sehen konnten, wer da drin ist. Und dann liefen aber die Monitore mit und am Ende nach dem Auftritt hat Felix dann ins Publikum reingefragt, ja, sag mal, habt ihr denn auf den Monitoren gesehen, wer hinter der Band ist, wer hinter dem Vorhang ist? Und die Leute so, ja, und er so, oh, ist ja blöd. So, als würden die Leute nicht allein schon am Sound erkennen, dass der Kraftklub hinterm Vorhang steht. Also sie sind natürlich eine Band, die wahnsinnig einfach eigen klingen und so, also so klingt keine andere Band. Aber ich hab
die reißen jede Hütte ab, egal wo die spielen.
Ehrlich, und ich weiß noch, als sie damals bei uns am Studio das Spontankonzert gemacht haben, wo ich aus heutiger Sicht, ich sag mal so sicherheitstechnisch, war das vielleicht nicht so die allerbeste Entscheidung, das Ordnungsamt, ist zum Glück nichts passiert. Es waren irgendwie so 5000 Leute bei uns auf dem Hof damals drauf. Und es war so ein bisschen so, nicht, dass da noch mal eines Tages einer auf die Idee kommt, mal so wegen irgendwie, ich habe mir den Fuß verknackst beim Kraftklub-Konzert, beim Neo-Magazin, auf dem Studio Königgelände, dass da einer noch mal auf die Idee kommt, zu sagen, ich will da noch mal irgendwie Schadensersatz haben. Weil das war wirklich sehr voll und auch ziemlich gefährlich. Solche Sachen machen die jetzt wieder. Jeden Abend sind die unterwegs. Die sind auf irgendwelchen Güterbahnhöfen, wo man aber auch gar nicht.
Die sind noch jung, die können das. Das ist voll geil.
Ja, aber ich will auf jeden Fall mal die Message raushauen. Ich finde auch, dass man da auch mal Musikindustrie. Pass auf, dass du dir die guten Pferde nicht kaputt machst, weil ganz ehrlich, wir haben was Besseres als Kraftklub hat man jetzt nicht in Deutschland momentan. Ich wüsste nicht, wer noch so ein Pensum leisten kann und man muss ein bisschen aufpassen, ehrlich, man muss aufpassen.
Olli Schulz kann dieses Pensum leisten.
Ja, du bist ganz ehrlich, du bist kurz vor ABBA, die große Hologrammshow mit Olli Schulz, sitzt zu Hause und trinkt Tee. Wo bist du, Olli, wo
und
bist du?
Ich trinke 17 Städten gleichzeitig und ich habe im Wohnzimmer so einen Projektor, der mich ablichtet. Nicht
Olli, der echte Olli Schulz steht masturbierend vor seiner...
Vielleicht werde ich auch nochmal ein Franchise-Konzept.
Ja, wie die Flippers. Ne?
Wie die Flippers. Da habe ich ja früher mal gearbeitet, in den 90er Jahren. Das war das Allerbeste, wenn die Band gespielt hat und der Schlagzeuger während des Lieders mit beiden Armen, obwohl das Schlagzeug weiterlief, ins Publikum gewunken hat. Und das Schlagzeug lief einfach weiter, gnadenlos. Das war auch scheißegal.
Das muss jetzt passieren, auch mit Einzelkünstlern. Dass du, Olli, kannst quasi zu Hause sitzen vor der Siebträgermaschine und trittst gleichzeitig in der O2-World auf, vor ausverkauftem Haus. Und niemand merkt es aber. Und das ist die nächste Evolution im Grunde genommen. Und der nächste Schritt ist dann, dass eine künstliche Intelligenz aus deinen bisherigen Songtexten und Songs einfach selbstständig automatisiert vom Computer her neue Olli Schulz-Songs schreibt, inklusive Artwork und so. Ich schwöre dir, das geht bestimmt schon.
Das geht bestimmt schon und wenn nicht, dann geht es bald.
Und es gibt so Clubs, die haben so eine schlechte Akustik, dass niemand merken würde, den Unterschied merken würde, weil man eh nicht so genau hört. Weißt du, kennst du so Venues, wo der Veranstalter mega nett ist und so, man ist schon so mega skeptisch, warum ist der Veranstalter so nett? Hinterher erfährt man von 5000 Leuten, dass sie überhaupt nichts gehört haben, weil es irgendwie so, man ist in so einem so schlechte Akustik, wo man das auch gar nicht weiß vorher, weißt du?
Ja, das ist das große Problem. Ich mach mal kurz eine Pause, Jan.
Ja.
Mit dir. Und würde gerne einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste packen. Der wurde mir von jemandem zugeschickt. Niamh Regan, eine Songwriterin und der Song What to Do. Was für ein guter Song. Den müssen wir auf alle Fälle auf die Liste packen. Den müsst ihr euch unbedingt anhören. Und dann hatte ich noch was anderes. Das packe ich aber in der zweiten Pause rein. Erstmal nur dieser Song für euch heute. Niamh Regan, What to Do. Vor ein paar Tagen entdeckt. Wunderschönes Lied, wie gesagt. Kommt auf die Fidi und Bumsi-Liste und bestimmt noch was anderes, was ich gerade hier auf meinem groß angelegten Zettel nicht finde. Aber hast du auch noch was, Jan? Oder wollen wir kurz mal absetzen? Dann kann ich.
Ich würde, glaube ich, von, wenn wir es noch nicht auf der Liste haben, einfach, um mal wirklich ein, also.
Achso, ich pack ganz kurz, Entschuldigung, wieder mal hier. Viertel vor irgendwas von Betteroff, das ist mein absoluter Lieblingssong von ihm, den muss ich auch noch unbedingt auf die Liste packen. Viertel vor irgendwas von Betteroff.
Und ich möchte gerne einfach, um mal so ein Zeichen, so ein soziales Zeichen in die Musikbranche rein. Auch zum Beispiel hier Tokyo Hotel, da kommt wohl ein Album raus. Ich glaube, es ist das beste Album, was die jemals gemacht haben. Punkt. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, sehe immer in irgendwelchen Insta-Stories, da wird hier eine Party gemacht, da wird da nach L.A. gejettet. Man muss als Künstler mit seinen Ressourcen sich wirklich schon, weil Künstler gehen immer all in. Und wenn du deine Ressourcen nicht schonst oder damit haushaltest, dann wendet sich das irgendwann gegen dich. Dann fängst du irgendwann an, ich habe so Michael Jackson-Interviews die Woche gesehen. Alter, der war so wirklich bad shit crazy. Und zwar nicht nur zum Schluss, sondern auch zur Hochphase hat er Sachen gemacht. Kennst du das Oprah Winfrey-Video, Interview?
Wo
er einfach komplett anfängt zu singen im Interview, weil er keinen Bock hat, die Fragen zu beantworten. Und Oprah da so neben sitzt und auch nicht weiß, was sie jetzt machen soll. Das aber auch irgendwie ganz okay findet, dass er singt, weil ist ja, warum soll er nicht singen. Also so ein bisschen Wettentspannen ist vielleicht ganz schön. Peter Licht und Wettentspannen. Einfach Peter Licht hat...
Oh ja, Peter Licht.
Wie ja, war's?
Super.
Was? Wie? Oh ja, das klingt so ein bisschen so, schuldig, noch 20 Euro.
Peter Licht. Ehrlich gesagt, tatsächlich, Peter Licht, schuldig noch einen Anruf. Zwar seit ein paar Monaten eigentlich. Wir haben letztes Jahr zusammen, habe ich seine Buchvorstellung gemacht, ein ganz tolles Buch geschrieben, Peter Licht. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich rufe gleich zurück und ich merke gerade, das liegt schon ein paar Wochen her. Das muss ich unbedingt noch machen.
Vielleicht machen wir das gleich. Ich habe diese Woche auch mit einer großen Musiklegende telefoniert, das erste Mal seit langem. Vielleicht erzähle ich da auch drüber, aber ohne den Namen zu sagen, um das Geheimnis nicht kaputt zu machen. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Und einfach nur, weil ich es kann, spiele ich nochmal ganz kurz, weil es hier gerade steht, auch noch von den Flippers, was von den Flippers drauf. Einfach, und zwar, wir sagen Dankeschön. Und ich finde es toll, dass die Franchise-Band, die Flippers, auch zum einen Franchise-Frisuren haben und Manfred, trotz dessen er schon seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr unter den Lebenden weilt, ist er immer noch oben ganz groß drin bei Spotify. Und eines Tages, Olli, werden wir auch so ein... Und die, guck mal, der eine von den Flippers hat sogar einen Delfin als Kette um den Hals. Meinst du, ob da viel gefickt wird bei den Flippers immer noch hinter den Kulissen? Oder sind die alle?
Nicht mehr. Ich glaube, bei den Amigos wird mehr gefickt. Obwohl, nee, die Amigos sind auch bei den Wildecker Herzbuben. Mit denen war ich bei Inas Nacht im Jahre 2007 oder 2008. Das war die dritte Sendung von Inas Nacht. Und die Frauen der Wildecker Herzbuben waren dabei. Und mir wurde gesagt, aus Angst davor, dass die zu viele Groupies irgendwie vor die Flinte kriegen.
waren die Frauen mit dabei. Also wir sagen Dankeschön, das Original von den Flippers und die Songs von Olli und nochmal Wettentspannt von Peter Licht. Wir sind gleich wieder da. Und dann gibt's heißen Gossip aus der Welt der Stars und Sternchen natürlich. Und ich habe hier noch einiges auf dem Zettel stehen. Vielleicht noch eine Folge Local Heroes. Es ist alles möglich heute bei Fest.
Ich bin dran mit Local Heroes. Ich habe ein paar Local Heroes. Aber wir können ja beide jemanden vorstellen. Das machen wir heute. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in der Sendung, die wir davor aufgenommen haben, wo du nicht aufgenommen hast, irgendwie einen besseren Drive hatten und dass wir jetzt total viel geurteilt haben. München, dann Franchise.
Nee, so. Was heißt wir? Du hast geurteilt. Du hast dich ordentlich aus dem Fenster gelehnt und du wirst in deinem Instagram-DM-Eingang schon merken, was du dir mit eingebrockt hast. München fertig machen ist wie sagen, dass Monte-Fans scheiße sind. Oder sagen, das ist wirklich so. München,
also eine absolute Unwahrheit, eine Lüge ist das sozusagen. Eine
absolute Lüge. Monte-Fans sind nicht scheiße, die sind nur einfach ein bisschen viel Adrenalin und viel
Monster. Die sind nur sehr jung.
Viel Monster-Energy, viel Nachts-Gaming und einfach wenig Nachdenken.
Vielleicht macht Monte ja irgendwann auch ein Festival. Da gibt es die Monte-Kids und so, weißt du, dass der sowas wie dieses Wochenende ist Lollapalooza in Berlin.
Das Monte-Kids-Festival. Nicht schlecht. Oder
das ist Monte.
Oder eine Schule, eine Kette, die Montessori-Schule.
Wo du ein Gesichtstattoo kriegst und ein Cabbie auf zur Einschulung.
Oder sonst
die Montessori-Schule.
Und dann kriegst du Einschulung, was ist in der Schultür drin? Ja, ein Passwort für einen Twitch-Account und ein Gesichtstattoo.
Gesichtstattoo.
Und ab und zu kommt Monte vorbei und spendiert eine Ballette Monster-Energy.
Welcome to your life.
Die Montessori-Schule. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Ja, aber Bildungsstandort, weißt du, einfach mal in so einem Nebensatz, wichtige Impulse für den Bildungsstandort Deutschland. Wir sind so hinten an europaweit. Und wenn man da mal ein bisschen neue Impulse in den Bildungsstandort rein, vielleicht auch mal, dass mal die Bildungspolitiker mal Fest und Flauschig hören, weil hier ist nicht alles scheiße. Es ist nicht alles scheiße, was schlecht riecht hier bei uns.
Das stimmt. Okay, bis gleich.
Bis gleich.
Hallo, liebe Freunde der Intelligenz. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Da müssen euch doch alle Lichter angehen. Es gibt kein Normal mehr. Jeder hört auf Christian Drosten. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe diesen Riesenschritt gemacht. Ich stehe am Anfang. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Es gibt kein Normal mehr. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Ich habe keine Angst. Bleibt am Ball, ich melde mich.
Ja, Fest und Flauschig ist hier am Sonntag, den 29.09.2022. Ich bin es, Jan Böhmermann, und mir zugeschaltet ist das kreative Genie hinter der Kunstfigur Jan Böhmermann, der Mann, der mich gemacht hat, Olli Schulz.
Genau, der Strippenzieher Olli Schulz hier, der sich damals zusammen, 2009 war es, da kam er in mein Radiostudio und sagte, ich brauche ein Image, ich brauche was. Er war Gast in meiner Sendung, hatte gerade sein Buch rausgebracht, alles über Deutschland. Und dann haben wir uns zusammengesetzt in einem Wagen und haben uns überlegt, was machen wir denn mit dir? Und da habe ich dich länger angeguckt, habe gesagt, ein bisschen äußerlich müssen wir es verändern.
Ja, und dann habe ich erstmal gesagt, größere
Nase und einen Bart.
Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, Olli, ja, wenn du meinst. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen. Dann bist du mit deinen ganzen, ja, Autoren, dem Kreativteam losgelaufen. Dann bist du erstmal in die Sender gelaufen, hast erstmal geguckt, wie kriegen wir den Typen untergebracht? Wie machen wir das?
Klappern gehört zum Handwerk.
Ja, Klappern genau.
Gehört zum Handwerk.
Und das waren alles Sachen, da habe ich mich voll auf dich verlassen. Und da bist du wirklich, ja, also ich würde sagen, die habe ich eigentlich...
Ich bin der Macher hinter Jan Böhmermann.
Du bist der Mann, das kreative Genie hinter der Kunstfigur Jan Böhmermann. Habe ich dir eigentlich nie Danke für gesagt, ne? Und hast auch nie was von gehabt.
Egal, mein Anwalt wird dir eine Rechnung stellen, du musst nicht Danke sagen. Das regeln wir alles über finanziell. Ja, aber mir fällt gerade, wo ich gesagt habe, Klappern gehört zum Handwerk, das ist so ein Spruch, der überhaupt nicht mehr benutzt wird, dass mir vor längerem jemand mal geschrieben hat, die großen 5 Wörter oder Ausdrücke, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, das könnten wir mal machen.
Ich weiß nicht, ob man das eventuell dann vielleicht, dass eine der Sendungen sein könnte, die in der nächsten Woche schon durchgepiepst ist, weil wir dann wirklich Sachen sagen, die man nicht mehr sagen durfte. Vielleicht kriegen wir dann Fanpost von Dieter Nuhr.
Ach so, und dann gibt das dann, nein, so nicht, aber so Ausdrücke wie zum Beispiel das Wort Busenwunder. Man sagt doch zu niemandem mehr, das ist ein Busenwunder. Also so Ausdrücke, die so völlig aus der
Oder
Zeit
Atombusen. Gefallen sind. Atombusen ist negativ konnotiert inzwischen. Früher war das ja was Positives. Ein Atombusen.
Ich fand das Wort Busenwunder schon immer schlimm, was ich dazu
Carlo sagen. Von Tiedemann ist ein Busenwunder. Dann hat er sich aber abnehmen lassen, den Busen, weil er das nicht wollte. Ja. Würde heute auch, habe ich versucht, das bei Inas Nacht unterzubringen, dass das heute auch keiner mehr machen würde. Weil wenn du das große Glück hast, dass du quasi im Alter nochmal durch hormonelle Umstellungen so ein bisschen androgyner, so einen neuen Körper und einfach als älterer Herr nochmal so einen Busen bekommst, ist doch super eigentlich. Da hat Carlo von Tiedemann überhaupt nicht darauf einsteigen wollen, weil er hat sich die Brüste ja echt abnehmen lassen, weil er sehr darunter gelitten hat, dass oder irgendwie seine Kinder gesagt haben,
Herrenbrüste oder was?
Er hat Herrenbrüste, genau. Und da habe ich ihm gesagt, warum bist du bescheuert, ganz ehrlich? Das ist doch, wäre doch mega, der Moderator mit den Brüsten. Das wäre doch mega geil.
Also, es bleibt uns das allen nicht erspart, dass irgendwann, wenn du nicht regelmäßig Sport machst, die Dinger anfangen so ein bisschen
zu hängen. Ja, aber ist doch, ganz ehrlich, wir können doch jetzt nicht auf der einen Seite sagen, die weibliche Brust muss bei Instagram zu sehen sein und auf der anderen Seite so eine männliche Brustscham entwickeln. Das ist alles fließend und ich finde das total wahnsinnig schön, wenn man da einfach sehe, oh, ab 50 mit einem knackigen Top an den Strand liegt als Mann. Warum denn nicht?
Aber sag mal, ist das so schlimm, dass man die Brüste nicht auf Instagram sehen darf? Es gibt ja ab und zu sich so, hey, Instagram hat mir dieses Foto verboten, wo man meine Nippel sieht. Hier Instagram. Und dann hat, so wird's funktionieren und so. Aber dieser Kampf, unbedingt seine Nacktheit im Internet zu zeigen, ist das ein Kampf der lohnenswert?
Was heißt Kampf seine Nacktheit? Wenn du einfach, wenn dein Nippel durchscheint oder du nippelst, du Männernippel kannst du auch bei Instagram zeigen, ist gar kein Problem. Da sind wir ehrlich gesagt gar nicht mehr so weit weg, argumentativ. Kampf um Nacktheit. Wenn ich Nippel bei Instagram erregen, dann ist das doch dein Problem und nicht das Problem.
Dann kann ich aber auch meine Dickpics auf Instagram veröffentlichen.
Naja, also ich finde primär...
Das ist wieder nicht in Ordnung.
Ja, also ich finde, es ist okay.
Wer macht denn da die Grenze?
Ich würde sagen, es ist das alte Pornogesetz, alles, was größer als 45 Grad abgespreizt ist vom Körper, wird nicht gezeigt. Und auch, wo man tiefer als 2 Zentimeter in den Körper reingucken kann, ist auch nicht mehr gut.
Podcast-Richter Jan Böhmermann hat gesprochen.
Nein, aber ich finde, also Brüste sind auch sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ich finde, es ist vollkommen bumsegal. Und es ist ehrlich gesagt kein bisschen näher oder weiter weg als von Frauen dürfen ihre Haare nicht zeigen, womit wir bei dem großen, schrecklichen Thema diese Woche sind, nämlich das, was im Iran gerade passiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundes- und Bekanntenkreis aussieht. Ich habe tatsächlich viele Freunde und Bekannte, die aus dem Iran stammen oder deren Familie im Iran lebt, die in Deutschland geboren sind zwar, aber die iranisch stämmig sind und es war, als Trump Präsident geworden ist, gab schon mal so eine große Welle, wo ich das wahnsinnig gespürt habe, emotional, wie fertig die Leute waren, weil sie nicht mehr in die USA reisen durften, weil zum Beispiel Geburtsort Teheran oder überhaupt im Iran geboren, reichte damals und reicht immer noch aus, um Schwierigkeiten bei der Einreise in die USA zu haben. Als völlig normaler Mensch, das ist natürlich furchtbar. Und was da jetzt gerade im Iran passiert, also dass quasi sich die Frauen das nicht mehr gefallen lassen, von den religiösen Extremisten gegängelt zu werden, geschlagen zu werden, wenn sie quasi ihr Haupthaar zeigen, was also, ne, also deswegen meine ich nicht nicht weit weg von Nippel bei Instagram zeigen. Natürlich ein totaler Eingriff in die Selbstbestimmung und Freiheitsrechte von den Frauen, aber immer schon. Und dass das jetzt kippt.
Genau, und wir hatten darüber auch schon mal geredet, dass genau in dieser Region ab, ich meine, seit 1979, da diese Diktatur durch Ayatollah Khomeini ausgebrochen ist und dieses rigorose Gesetz auferlegt wurde und wirklich zurück das Land in die Steinzeit teilweise versetzt wurde, ist so viel passiert. Und es war einfach gang und gäbe in den 60er, 70er Jahren. Das war eins, also auch Persien zum Beispiel, also alles, das waren eigentlich die offensten Kulturen, wo alles möglich war, bis dann auf einmal so eine Diktatur eingeschritten ist, die nun viel zu lange da herrscht. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass sich das alles so ändert, weil ohne Frauenrechte gibt es auch keine Schwulenrechte, gibt es keine LGBTQ, gibt es gar keine Rechte. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt, der passiert. Ich stehe dann immer vor meinem, ja, um das mal ganz kurz persönlich zu sagen, Jan, ich weiß nicht, ich gucke da in meinem Instagram-Account, ich sehe, wie Leute sagen, ohne Solidarität mit dem Iran und sonst was und wir kämpfen gerade dafür. Und ich denke, dann sitzt du auch so einen Post ab oder ist es einfach nur eine Bequemlichkeit, das kurz einmal so zu posten, weil ich natürlich auch total dafür bin und man schaut sich sowas an, kann so ein paar Sachen dazu sagen und hofft, dass wirklich diese Unruhen wirklich in einen Sturz beziehungsweise in eine Veränderung kommen, die dafür sorgt, dass Menschen gleichwertige Rechte haben. So, ne?
Ja, oder
und mir fällt das immer schwer, irgendwas dazu dann so...
Ich weiß, was du meinst.
Also, weißt du, was ich meine?
Man will nicht an der Oberfläche bleiben sondern das echte Gefühl, was man hat, das soll sich dann irgendwie auch ausdrücken. Das ist immer nicht so ganz leicht, wenn man so multiplikatormäßig unterwegs ist. Aber was ja tatsächlich gerade.
Richtig. Und dann ist es so, dass auch so Leute sagen, ich hab so gesehen, wie eine Bekannte von mir gesagt, oh Gott, ich habe noch gar nicht gesehen, was im Iran los ist. Und dann auch sofort 10 Sachen gepostet hat. Und ich glaube auch, dass es gut ist. Und ich glaube auch einfach, dass man das nach außen zeigt, dass einem das wichtig ist. Ist schon cool. Andererseits ist es halt so eine Bequemlichkeit, wie du gerade sagst, dass die auf deiner Oberfläche bleibt. Und deswegen bin ich dann immer so ein bisschen...
Ja, also jetzt mal technisch, also mal rein technisch. Was gerade passiert ist, dass das das extremistische Regime im Iran das Internet ausgestellt hat, damit die Leute sich nicht weiter vernetzen können und dass den Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und sich dagegen wehren, gegen diese Ungleichheit, auch in den Kurdengebieten übrigens, die totgeschlagene Frau oder misshandelte Frau, auch eine iranische Kurdin. Und das Ganze ist eben übergesprungen auf ganz viele Teile des Landes. Und dann hat irgendwann der Staat gesagt, jetzt machen wir das Internet aus. Und was man machen kann und was wirklich technisch sinnvoll ist, wenn man über Verwandtschaftsverhältnisse oder über jemanden, der mal einen VPN-Server angezapft hat und was verschickt hat, ein Video bekommt aus dem Iran aktuell, das verifiziert hat, wenn man Informationen hat, seriöse Informationen hat, die zu verbreiten das quasi hörbar machen und sichtbar machen, was da passiert, das ist natürlich sinnvoll gerade, weil im Iran das Licht ausgegangen ist. Und deswegen finde ich jetzt den technischen Hinweis, wenn ihr was seht, das echt ist, man das verifizieren kann, eine seriöse Quelle ist, sofort verbreiten, dass das rumgeht, damit man da unten nicht völlig im Dunkeln tappt und die Leute hier in Mitteleuropa nicht im Dunkeln tappen über die Geschehnisse.
Ja, ich meine, ich habe gerade gelesen, dass schon in Folge dieser Unruhen 50 Menschen gestorben sind. Man ist dann so in der weiten Ferne, schaut sich das hilflos an, man postet was und kann nur hoffen, dass das wirklich besser wird und natürlich auch alle Leute darauf hinweisen, dass es natürlich wichtig ist, nicht nur für die Ukraine, sondern generell, wir leben in einer Zeit, in der das Bewusstsein und die Medien dir so viel in den Kopf jagen und du willst das Richtige dazu sagen und du siehst, was da alles passiert, dass es teilweise auch schwierig ist, finde ich. Und deswegen ist meine Haltung ganz oft dann so, ja, nee, nicht meine Haltung, aber dann so eine Unsicherheit zu diesem Thema. Naja, auf alle Fälle...
Also ein tröstlicher gut. Gedanke vielleicht, das ist nur so ein magisches Denken, aber die Staatsbezeichnung des Irans ist offiziell die Islamische Republik des Irans oder die iranische Islamische Republik Iran. Das bedeutet, dass der Iran nicht kaputt geht, wenn die beiden ersten Wörter oder zumindest das allererste Wort, nämlich islamisch, wenn das nicht mehr ist, sondern vielleicht Demokratische Republik Iran. Also man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Ja, da sind sie
oder
ein
wenigstens
bisschen weit von entfernt.
Oder wenigstens Republik Iran. Also wenn quasi die Religion nicht die alles bestimmende Macht ist in einem Staat, das ist schon. Also, ich meine, ich bin jetzt auch subjektiv und befangen vielleicht, aber das ist schon von Vorteil und das ist zu wünschen und ich finde, was man tun kann, nämlich Verbreitung von Informationen aus dem Iran, das sollte man tun diese Woche und ja. Darüber hinaus, finde ich. Also, man muss sich nicht schlecht dabei fühlen. Weißt du, ich finde, man muss es nicht...
Nee, ich auch nicht schlecht. Es ist natürlich, ich bin da so hin und her. Ich teile auch was. Ich finde auch immer leider
ein bisschen...
Wenn es nicht journalistisch verifiziert ist und jemand sagt, das passiert gerade im Iran oder das passiert gerade da und so, dann weiß ich auch immer nicht, wie sicher sicher, das ist jetzt das zu posten oder ähnliches. Was da gerade passiert, ist schrecklich und ich hoffe, dass das alles ein positives Ende nimmt, beziehungsweise schnell beendet wird, ohne... Ach, es gibt so viele Sachen. Das ist so eine Sache. Gestern Abend sitze ich im Auto, nachdem dann dieses Konzert vorbei war. Ich denke über die Sendung nach, die wir heute machen. Ich denke über den Ukraine-Krieg nach. Ich denke über die Situation im Iran nach. Ich denke darüber nach, dass wir darüber was sprechen sollten, dass wir darüber eine Haltung haben sollen. Dann denke ich wieder, wie sollen wir beide das jetzt hier anfangen? Wir sind nicht der Podcast, der, sag ich mal, dafür eigentlich gemacht ist. Trotzdem will mal ganz kurz sagen, wie sehr einen das alles berührt, wie sehr einen das beschäftigt und findet meistens trotzdem nicht die richtigen Worte. Vor allem auch gerade der Ukraine-Krieg, der schon so lange, ich will das jetzt alles gar nicht durcheinander bringen, aber all so eine Sachen, die auf dich einprasseln, die dich berühren, die dich auch jeden Tag irgendwie beschäftigen, die dich jeden Tag irgendwie, mit denen du jeden Tag konfrontiert wirst, die sorgen dafür, dass das alles nicht so einfach ist, immer dann gut gelaunt in diese Sendung zu gehen, weil wir gerade in einer wahnsinnig schwierigen Zeit leben und ich schon seit längerem, Jan, sorry, ich höre auch gleich auf zu reden, seit längerem überlege, wie kriege ich das alles in Worte gepackt? All diese nicht so schönen Sachen, all die Situationen, in der wir gesellschaftlich gerade stecken, mit all diesen Sachen, mit denen wir konfrontiert werden. Wie kann man da coole Haltung zeigen? Wie kann man das mal in diesem Podcast unterbringen? Und meistens scheitere ich immer schon daran, wenn ich darüber nachdenke, das irgendwie gut in Worte zu verpacken.
Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde, ich meine, bei beiden Sachen ist eigentlich eine klare Haltung im Grunde genommen relativ einfach zu finden. Frauen können
die Haltung,
allein die Haltung zu artikulieren ist oft schon hilfreich und spendet nicht nur Trost, sondern bringt vielleicht Bewegung in die Sachen, weil allein eine Haltung zu artikulieren, vielen Leuten schon schwerfällt. Also zu sagen, dass es natürlich völlig legitim ist im 21. Jahrhundert, dass Frauen nicht nur im Iran, sondern überall auf der Welt rumlaufen können, wie sie möchten, mit offenem Haar oder nicht, und dass es niemand verdient von irgendwelchen religiösen Extremisten, die sich auch noch staatlich organisiert haben und seit einigen Jahrzehnten irgendwie nur noch an einigen Teilen noch lose zusammengehaltenes Unterdrückungsregime aufgebaut haben, zusammengeknüppelt zu werden. Das ist nirgendwo gut und entsprechend finde ich, das kann man
natürlich nicht.
Was die Ukraine angeht, auch da ist die Haltung zu sagen, natürlich kann man Pazifist sein bis zum Kern, wenn aber ein Land angegriffen wird von einem anderen größeren Land, einer Supermacht oder einer ehemaligen Supermacht, von einem autoritären Herrscher, die Staatlichkeit und nicht nur die Staatlichkeit, sondern überhaupt das Leben der Menschen in diesem Land komplett generell in Frage gestellt wird, dann ist es eben zwar eine ungewöhnliche Position, die man als Deutscher mit sich schwer ausmachen kann, weil man sie noch nie hat haben müssen, sondern es immer nur so ein theoretisches Konstrukt war. Und ich weiß, dass irgendwie da Rom-Com-Autorinnen oder Fernsehphilosophen dann teilweise an sich zerbrechen und auch irgendwie Ulknudeln aus den 70er Jahren und Feministinnen das nicht hinbekommen. Aber dann kann man trotzdem sagen, das ist nicht richtig, wenn ein Land angegriffen wird. Das Land darf sich verteidigen.
Absolut, aber ich glaube,
sind auch alle. Aber nicht nur aus eigenem Interesse. So, weißt du, man faltet dann die Dimension aus und man fängt dann an, vielschichtiger zu werden. Aber die erste Linie ist, wenn ein Land angegriffen wird, und zwar unverschuldet von einem übermächtigen Gegner, dann muss man diesem Land helfen. Das ist nicht nur in dem Interesse.
Absolut richtig, aber da sind auch, glaube ich, alle einer Meinung, natürlich. Ich glaube, alle, das, was du da gerade gesagt hast,
aber helfen ja heißt halt.
Nur die Sache ist die, Jan, ganz kurz, keiner weiß ja, weder die Menschen, die gerade, und das ist ja so, wir haben so einen gesellschaftlichen Krieg, wo Leute angegriffen werden oder sich gegenseitig angreifen, die für Waffenlieferung sind und die nicht dagegen sind. Eine Sache kann man da mal sagen, alle denken, dass das eine ungerechte, also was da gerade passiert ist, dass das ein Angriff ist und das ist ein völkerwidriger Angriff, das sehen ja alle so. Nur die Sache ist die, keiner weiß, wie dieser Krieg ausgeht. Selbst die Leute, die sagen, wir müssen mehr Waffen liefern, um diesen Krieg zu verlängern oder vielleicht Russland dazu zu bewegen, dass sie irgendwann einsehen, dass einfach nur Menschen sterben und dieser Plan nicht aufgeht.
Ja, aber
ganz kurz, nee.
Hallo, hier sind Jan und Olli. In den folgenden 10 Minuten oder vielleicht auch eine Viertelstunde werden wir uns jetzt gleich anschreien. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne einfach 10 oder 15 Minuten vorspulen. Ihr verpasst nicht viel, außer halt wahnsinnig viel Wut.
Wir streiten uns jetzt, aber wir meinen es gar nicht so böse. Ist gar nicht so, ihr müsst jetzt keine Lager wieder aufbilden. Wir ab und zu streiten uns immer wie ein altes Ehepaar. Ist aber alles gut und auch das gehört dazu. Das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Podcasts. Lass mich jetzt ausreden. Du hast gerade ganz lange
Monolog gehalten, jetzt musst du mich ausreden
lassen.
Mein lieber Markus.
Nein, jetzt musst du mich ausreden lassen.
Okay, dann rede du aus, dann rede ich.
Ja. dann redest du. Das, egal, ob man jetzt dafür oder dagegen ist.
Ich mache mir schon Notizen wie so ein grünen Bundestagsabgeordneter.
Dass einfach keiner von uns in dieser Situation bis jetzt steckte, dass so ein Krieg so nah in Deutschland stattfindet und dass keiner von uns weiß, wie dieser Krieg ausgeht. Dass keiner weiß, ob dieser Krieg dadurch beendet wird, dass wir diesen Krieg mit Waffenlieferungen unterstützen oder dass dieser Krieg vielleicht wirklich in der inneren Bevölkerung in Russland zu einem Putsch führt, ja, was ja eine große Hoffnung ist. Jeder hat ja die Hoffnung, dass dieser Krieg aufhört. Und ich glaube, dass es wirklich ein großer Irrtum ist, dass in allen möglichen Talksendungen oder auch wir uns darüber streiten, ob Leute pro Waffenlieferung sind oder nicht dafür sind, weil alle sind gegen diesen Krieg und alle wissen, was Putin da angerichtet hat. Und keiner ist pro Putin. Ich glaube, dass das völlig legitim ist, dass man in dieser Situation unsicher ist und nicht sich einfach so hinstellen kann und sagt, liefert Waffen. Ich kann es nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, dass es jetzt richtig ist, keine zu liefern. Ich bin noch nie in dieser Situation gewesen. Ich weiß nur, dass ich Kriegsdienstverweigerer bin und keine Waffe in die Hand nehmen möchte. Und ich finde, dass es einfach auch gerade ein Diskurs ist, der nicht stattfinden sollte, ob Leute pro oder gegen Waffenlieferung sind, sondern dass wir uns da selber gegenseitig auf die Glocke hauen, weil wir andere Ansichten sind, aber eigentlich alle gegen diesen Krieg sind und alle wissen, was Putin da anrichtet.
Genau. Also ich glaube, die Frage ist eine grundsätzliche, nämlich, um in deinem Bild zu bleiben, wenn du in einer Schlägerei bist und auf deinen Händen sitzt, dann kannst du natürlich hoffen, dass die Schlägerei gut ausgeht, aber wenn jemand Gewalt, militärische Gewalt als politisches Mittel einführt, kannst du halt nicht die Hoffnung nehmen und hoffen, dass das dann vorbeigeht, weil das Faktische ist leider ein bisschen stärker als die Hoffnung, die sich darauf begründet, dass man eine Wunschvorstellung, und ich weiß, dass Wunschvorstellungen einfacher sind und auch bequemer sind und dass das weniger heraus...
Nein, jetzt red.
Und das Fernsehphilosoph, das natürlich schwer aushält, dass die Gedanken, die er hat, sich auch an der Wirklichkeit messen müssen, aber so ist es nun mal leider. Also diese Kategorie militärische Gewalt oder Gewalt als politisches Mittel ist ja bereits eingeführt. Zu sagen, ich würde mir wünschen, dass ein Putsch im Inneren Russlands passiert, das bedeutet, bei einer Schlägerei, bei der man verprügelt wird oder jemand neben einem verprügelt wird, auf seinen Händen zu sitzen und zu hoffen, dass es nicht einen selber trifft. Und das ist keine vernünftige Maßgabe von Politik. Du musst, wenn du Politik machen willst, und am Ende ist es eine politische Frage, die Hoffnung ausblenden. Hoffnung ist auch, ich hoffe, dass heute in Italien nicht die Faschos gewinnen, aber die Hoffnung bringt nicht viel. Wenn die Faschos gewinnen, dann gewinnen sie halt. Da nützt dir die Hoffnung auch nichts. Weißt du, das Faktische überspült die Hoffnung. Und gegen die Hoffnung tun kann man nur was, wenn man handelt. Und leider ist Handeln in diesem Fall eben auch das Anerkennen von militärischer Gewalt als neu ins Spiel gebrachte Kategorie. Und darauf dann zu sagen, ja, wir wollen das nicht so gerne. Niemand will das gerne, aber es ist ja nun mal da. Und glaubst du, dass Putin aufhört mit dem Einnehmen der Ukraine oder dem jetzt furchtbar menschenverachtend, dem Hinsenden von Hunderttausenden schlecht ausgebildeten Leuten aus entlegensten Regionen des Reiches, Leute, die besoffen bei der Einberufung schon stehen, da torkelnd in Busse verfrachtet werden und dann an die Frontlinie ohne Ausbildung geschickt werden. Was meinst du, was da gerade passiert? Glaubst du, dass das wirklich aufhört, wenn man sagt, wir liefern jetzt keine Panzer und keine Waffen zur Verteidigung der Ukraine? Ganz im Gegenteil, der Krieg wird weitergehen und
aber wir haben jetzt auch noch keine Waffen geliefert.
Als nächstes ist Polen dran oder Ostpolen oder die baltischen Staaten. Wenn der Typ nicht merkt, dass Schluss ist, ist niemals Schluss. Der geht nämlich nicht auf Hoffnung, sondern der guckt, wie weit er gehen kann. Und
ich bin ja immer erstaunt, wie überzeugt du dann immer redest, wie jemand, der selber schon beim Militär war und gedient hat.
Nein, aber nur, wenn du musst nicht selber die Waffe in die Hand nehmen, um das Faktische, um die Kraft des Faktischen anzuerkennen. Es ist ja nun mal so.
Ganz ich bin ehrlich, auch Pazifist.
Ich will das auch nicht, weißt du?
Ich finde es trotzdem immer sehr, ich bin immer sehr erstaunt, wie weit du dann, wie überzeugt davon bist. Ich finde es eine Situation, in der du ganz einfach wirklich auch verschiedene Hoffnungen haben kannst.
Eine Hoffnung
Du bist dran
und danach bin ich wieder dran. Ich schreibe alles mal. Es ist wie bei so einer. Ich will noch über Latte Art reden, weil ich habe Latte Art eben in meinem Cappuccino gemacht. Aber gleich.
Können wir gleich gerne mal. Wir müssen das jetzt auch gar nicht, weil das in allen möglichen Podcasts. Ich will auch gar nicht in diese Ebene kommen, wie das hier ganz viele andere machen, die sich da gegenseitig. Ich finde auch alles, was du sagst, das Hand und Fuß. Aber ich finde es auch genauso wichtig, ein anderes Ding zu dem zu hoffen. Wir können Waffen liefern, aber vielleicht wird es nicht durch diese Waffenlieferung gestoppt, der Krieg, sondern darin, dass die Russen irgendwann merken, Alter, was macht der Typ hier mit uns? Der schickt unsere Väter, der schickt unsere Leute in den Krieg.
Und ich weiß, dass du das nicht.
Ich weiß es nicht, wie es ausgeht, Jan. Wir werden das beide nicht wissen. Wir können hier beide sitzen. Also ich weiß es nicht. Ich bin unsicherer mit der Meinung. Vielleicht ist es richtig, Waffen zu schicken. Vielleicht ist es richtig, diesen Krieg weiter zu fördern. Vielleicht führt uns das aber auch alle in die Hölle und wird einfach diesen Krieg weitermachen. Und
Alter,
ich
glaube, du bist doch derjenige, der
nicht wissen.
Du bist doch der Typ, der von uns beiden, würde ich mal sagen, am meisten Erfahrung mit praktischer Gewalt hat. Und wenn dir einer aufs Maul hauen möchte, dann haust du doch zurück. Also ganz ehrlich, du lässt dir doch keinen geben einfach.
Ja, wenn ich merke, dass... Ja, das hat nach damals nichts mit einer Faustschlägerei zu tun, Jan. Es geht ja um Krieg.
Das Prinzip ist das
gleiche. Ich weiß aber auch, dass wir an diesem Punkt beide schon mal beide waren. Und das ist ein sehr schwieriges. Ich bin auch gar nicht so anderer der Meinung als du. Ich bin einfach nicht so überzeugt. Ich kann einfach nicht mich hinstellen, auch hier als Sprecher und sagen, wir müssen jetzt sofort. Das kann ich immer noch nicht. Auch nach all diesen Monaten. Ich finde es wichtig, was gerade passiert, dass irgendwie natürlich die Russen gerade merken, hallo, das ist hier kein Durchmarsch und sonst was. Ich sehe aber auch, dass jeden Tag Menschen sterben und dass wir das auch weiter fördern. Und das ist wahrscheinlich nun mal keine, da werden wieder Leute schreiben, Olli, du hast doch gar keine Ahnung, du musst doch hier, mit Waffen muss man das machen, so wie du das sagst. Aber ich kann das
nicht
sagen.
Nein, ich finde auch wirklich überzeugt.
Ich bin auch nicht überzeugt von dem Konzept Gewalt grundsätzlich.
Aber du klingst sehr überzeugt.
Das ist eine Frage von
dem, was du da immer sagst.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Konflikt mit Hoffnung löst? Die ist deutlich geringer, als dass
du... Überhaupt nicht mit Hoffnung. Aber das ist doch keine Hoffnung, sondern es ist vielleicht ein gar nicht so... weit entfernter Gedanke, dass jetzt gerade vor allem in Russland ganz viele Menschen merken, wofür kämpfen wir eigentlich? Was ist hier eigentlich gerade los? Was macht der Typ?
Ja, aber das denken die Leute noch nicht, weil sie Richard David Precht Sendungen gesehen haben oder Interviews mit Juli C. lesen. Was hat
das jetzt mit Richard David Precht zu tun?
Ja, weil die Leute denken das, weil die militärische Gewalt, die Ukraine dagegen hält, die Verteidigung, die Menschen dazu bringt, das zu denken. Das hat doch nichts mit unseren Diskussionen in Deutschland zu tun, sondern auch da ist der Auslöser dieses Zweifels an dem, was Putin macht innerhalb Russlands oder das erste Bröckeln in dieser Front, die man da bislang wahrgenommen hat, ist doch deswegen entstanden, weil Russland keine militärischen Erfolge erzielt, beziehungsweise bei dieser Offensive der Ukraine auf einmal ganz alt aussah und alle sich auf einmal wundern, huch, das ist ja Krieg, ach du Scheiße, was machen wir denn hier eigentlich? Das haben die aber nicht gemerkt, weil Richard David Precht dagegen ist oder sagt, wir müssen mit Putin
verhandeln. Hör mal auf mit Richard David Precht.
Ja, ich finde aber ganz, die Lösung wäre, dass Richard David Precht einfach mal wie Thomas Rust damals, einfach mal in ein Flugzeug steigt, auf dem Roten Platz landet und mit Markus Lanz gemeinsam mal eine Diskussion mit Wladimir Putin anfängt. Ich kann mir vorstellen, dass das...
Vielleicht muss Jan Böhmermann aber auch mit einer Panzerfaust bewaffnet im Bomber steigen und da mal selber für Zucht und Ordnung sorgen zwischen Russland und Ukraine. Und
ja, oder vielleicht
das,
vielleicht
auch einfach beide sagt, mal richtig durchziehen.
Ich glaube...
Vielleicht müsste Jan Böhmermann den Krieg mal lösen, indem er hier erstmal einen taktischen Feldzug aufstellt und dann selber hinfliegt mit seiner eigenen Flotte.
Wenn einem Gewalt...
Doch, vielleicht solltest du Gewalt das alles regeln.
Wenn einem Gewalt angetan wird, das ist doch, erzählst du doch selbst Kindern, geh nicht mit Gewalt um, hau niemanden, aber wenn du aufs Maul bekommst und ja, niemand da ist, dann haust du einfach zurück, Alter.
Das ist Krieg, Mann.
Ja, aber was ist denn Krieg? Krieg.
Und das ist auch so eine Milchmädchenrechnung. Wenn einem Gewalt angetan werde, muss man mit Gewalt zurück.
Was Nein,
ist
denn du das musst mit Gewalt Logik? Zurück.
Das ist doch voll die Assi-Logik, mit der du da gerade argumentierst.
Das letzte Mittel ist Gewalt. Und wenn jemand Gewalt einsetzt, obwohl er nicht als letztes Mittel Gewalt...
Das sagst du oder was? Jemand, der noch nie die Faust erhoben hat, sagt, das letzte Mittel ist Gewalt. Komm, lass uns aufhören, darüber zu reden. Sonst fange ich an, mich über dich zu ärgern. Das ist nämlich wirklich das ist wirklich so eine Stammtischparole in eine ganz andere Richtung, die du bringst. Es ist ein Thema, in dem es absolut... Und du bist auch gerade jemand, der Leute dafür angreift, die da halt eine andere Meinung haben. Es ist nun mal so, wir leben in einer Demokratie. Leute dürfen andere Meinung haben, müssen dafür nicht zerfetzt werden. Lernen zu akzeptieren.
Man kann sich darüber
du
streiten.
Musst lernen, dass andere Leute zu einem Kriegsthema eine andere Meinung haben. Und du bist nicht der Mittelpunkt. Du redest mit keinem Militärexperten oder sonst was. Du liest auch nur deine Scheiße und setzt dich jetzt hier hin und sagst, ja, ey. Waffenlieferung sofort. Das ist wirklich proletenhaft.
Nee, aber eine ich ganz weiß, andere ich, Art
und
Weise. Ehrlich,
und es
ich
ist ein nicht, Thema, was so schwierig nee, ist, ehrlich, in dem du echt aufhören musst, dich in so einen goldenen Sessel zu setzen. Weil es ist unangenehm, von sich zu denken, man hat hier die Weisheit gefressen, wenn man noch nie in einer Kriegssituation war.
Man hat nicht die Weisheit gefressen, wenn man sagt,
doch,
das ist
du kommst
keine, das
du nämlich rüber. Du kommst rüber, als wenn Hoffnung du schon in drei Kriegen
die Hoffnung,
warst.
Die Hoffnung von deutschen Fernsehintellektuellen ist kein Mittel, was den Menschen in der Ukraine oder auch in Polen, wo übrigens der Angriff auf die Ukraine ganz anders empfunden wird als bei uns in Deutschland, wo wir denken, ach ja, das ist ja alles weit weg. So weit weg ist das alles überhaupt nicht. Und wenn Panzer in Kiew oder vor Kiew stehen, kannst du mal die Leute in Polen fragen oder in Litauen oder in Lettland oder in Estland, wie sich das dann für die anfühlt. Das sind übrigens Leute, die sind alles Leute, die innerhalb der Europäischen Union genau
genauso organisiert wie wir in Demokratien sind, ob wir das mögen oder nicht.
Und dann aber das habe ich doch schon dreimal gesagt.
Ja, aber das sieht doch keiner anders. Aber das nützt doch dann nichts. Es nützt doch dann nichts, irgendwelche Reden zu schwingen und zu glauben und zu hoffen, dass Putin das macht, was man hofft, dass er tut, wenn er es in der Wirklichkeit aber nicht tut. Weißt du, der hat gerade ein Dekret unterschrieben.
Er tut gar nichts. Er muss gestürzt werden. Es ist nur eine Möglichkeit.
Ja, aber
es
wie willst du denn gestürzt mit Fantasie?
Indem das Volk immer mehr informiert wird darüber, Mann. Es ist doch genauso eine Möglichkeit wie mit mehr Waffenlieferung. Es ist doch einfach nur, man versucht auf verschiedenen Ebenen. Und da verstehe ich zum Beispiel nicht, dass man sich gegenseitig, dass man jetzt die Intellektuellen ankackt dafür, dass sie, die haben einfach eine andere Meinung als du, Jan. Und das musst du akzeptieren. Und das müssen auch alle Typen auf Twitter akzeptieren. Die auf einmal da sitzen und sagen, ja, Waffenlieferung ist korrekt. Die sich alle bequem, schön vom Sofa aus, schön was auf Twitter tippen und dann mir erzählen wollen, dann steigt doch in eure Busse und kämpft sofort, wenn ihr alle so eine geilen Kriegstypen seid. Wenn ihr alle wisst, dass das der einzige Weg ist. Als wenn man wirklich die Weisheit gefressen
natürlich
hat,
ist das nicht
indem
der einzige
man sich
Weg.
Bequem macht und dann ganz kurz zweimal auf Instagram in der Story sagt, ja hier, informiert euch mal darüber, wir müssen Waffen, so läuft das alles. Ich habe mal gesprochen, als Besserverdiener setze ich mich hier hin und erkläre mal den Leuten da draußen, wie ein Krieg zu führen ist und wie das alles funktioniert. Weil ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Wirklich so eine, und das ist auch so dumm bei uns allen, dass wir uns gegenseitig, dann kommt der Podcast oder die und kacken die dafür an. Lass doch Richard David Precht in Ruhe. Man macht mich genauso lustig über viele Sachen, über seine Eitelkeit, aber dann ist das halt seine Meinung. Ist der ein Typ, der dagegen hetzt
Aber das Ding ist, wenn du eine Meinung öffentlich raushaust, und das machen wir ja hier auch, dann wirst du dafür auch angegriffen. Ja. Und zu sagen, dass einer, weil die Meinung absurd ist, weil man die wirklich total einfach im Grundsätzlichsten widerlegen kann, wenn man sagen kann, der sagt das deswegen, weil die Hoffnung stärker ist als die Anerkennung dessen, was eben ist, weil das Beruhen auf alten Denkmustern eben stärker ist als auf das Anerkennen der Realität. Guck dir die Realität an, dann kannst du sowas nicht sagen. Und wenn du dagegen hältst, wenn du diese Meinung hörst und die leider sehr breit hörst, dann muss man das eben auch akzeptieren. Das gehört eben auch dazu. Und das, ich werde auch nicht müde, das zu sagen und werde auch nicht müde, diese Position weiter zu vertreten. Nicht als Kriegstreiber, sondern ich bin total pazifistisch bewegt. Aber wenn du mit Gewalt konfrontiert bist, kannst du nicht auf Hoffnung setzen. Es nützt nichts, leider nicht. Ich würde mir wünschen, es wäre so.
In jedem Krieg, der stattgefunden hat, setzt man auf Hoffnung. Vor allem die Menschen, die davon betroffen sind. Und die hoffen vor allem eins, dass dieser Krieg beendet wird. Und wie der beendet wird, ist denen scheißegal. Ob der nun gestürzt wird oder durch Waffen. Was ich damit die ganze Zeit sagen will, ist, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Keiner weiß, wie dieser Krieg beendet wird. Und deswegen ist es unfassbar anmaßend, andere Leute mit anderen Meinungen zu einem Krieg, den wir alle nicht erlebt haben, zu verurteilen.
Richard David Precht hat den Krieg auch nicht erlebt.
Ach, Richard David Precht, ist doch scheißegal. Es ist doch wirklich scheißegal, was der dazu sagt. Du hast den Krieg nicht erlebt und wir hoffen alle, dass wir keinen Krieg erleben. Das Einzige, was wir machen können, ist Flüchtlinge aufnehmen, Menschen helfen, diesem Krieg entschieden entgegenzuwirken, indem wir dazu eine Haltung haben, indem wir darüber reden. Und wie dieser Krieg beendet wird, ist doch scheißegal. Und wenn er nun mal, Jan, stell dir mal vor, er wird wirklich im halben Jahr durch eine Stürzung von Putin beendet. Dann sind alle glücklich.
Wenn wir Deutschen wissen, dass es total easy ist, einen Typen, der eine Diktatur aufgebaut hat, einfach eigenständig aus dem eigenen Land heraus zu stürzen. Hat ja bei uns auch super geklappt.
Ja, das ist scheiße schwer, das zu klappen. Das siehst du auch gerade im Iran, wo auch eine Diktatur herrscht, ja? Wo das Patriarchat noch funktioniert und wo das alles noch stattfindet. Das ist nun mal so.
Anders als bei uns, wo das Patriarchat leider inzwischen sich die Fußnägel lackiert.
Entschuldigung, aber es ist immer noch in Deutschland wohl besser zu leben als im Iran. Ja, weißt du, wie viele in den 70er Jahren, ich kenne auch ein paar Iraner, die hierher gekommen sind, die hier studiert haben, die danken, Alter, wir sind nach Deutschland gekommen, die das nämlich nicht alles so sehen, die nicht sagen, dass das hier scheiße ist, sondern die sehr dankbar sind. Ich kenne ganz viele Leute, die hier flüchten mussten, ja? Und die hier irgendeine Ausbildung machen konnten oder hier studiert haben oder ähnliches. Es ist nicht so, dass wir auf alle Fälle gleichzusetzen sind mit dem Iran, was du gerade machst, und du sagst, ja, Patrick, ich hab funktioniert.
Ich habe jetzt gerade einen Witz gemacht. Ich finde, man muss die emotionale Komponente bei der Betrachtung der Situation in Osteuropa einfach ein bisschen hinten anstellen. Es ist einfach leider nicht emotional zu lösen und eben auch nicht mit Hoffnung. Aber das kann man auch anders sehen. Ich kann das total nachvollziehen und ich verstehe auch dieses Befremden sehr, dass man sich als Pazifist nicht anders zu helfen weiß, als dieses Argument einzuführen. Es ist letztlich ein Verteidigungsargument und nicht das Beste. Und man muss aus dieser Situation rauskommen, dass man in dieser Gewaltkategorie denkt. Nur die Frage ist, halt wie. Und ich glaube, was sowieso passiert, dass diese beiden Seiten, die wir jetzt hier illustrieren, die gibt's ja sowieso schon. Weißt du, es gibt die einen, die sagen ja und die anderen, die nein. Und genauso wie wir
ich
uns jetzt.
Ich finde es aber scheiße, dass man sich deswegen ankackt. Dass man Leute, die eine andere Meinung, weil jeder, ich kenne nicht einen, der sagt, das ist geil, was Putin gemacht hat. Jeder weiß, dass es ein Kriegsverbrecher
niemand
ist.
Findet
dass
das
der
geil.
Vor, jeder weiß, dass der vor Kriegsgericht muss. Was der da gemacht, dieser Angriffskrieg. Wie viel Menschenleben kostet das eigene Land, das Ukraine, alles Mögliche. Was für ein Chaos also diese, hier gestürzt diese, wird. Also, was gerade also, bei uns diese, deswegen los ist. Jeder will, dass dieser Krieg aufhört. Und aber die meisten Leuten ist es scheißegal, ob er durch Waffenlieferungen aufhört oder durch einen Sturz oder dass jemand echt einen Anschlag auf Putin macht. Es ist egal. Alle wollen, dass dieser Krieg aufhört.
Aber hast du diese Videos gesehen?
Ganz kurz, lass mich ganz kurz zu Ende reden. Alle wollen, dass dieser Krieg aufhört. Keiner findet das geil. Und jeder hat eine andere Hoffnung. Und es ist völlig legitim, dass man zu einem Krieg, den man so noch nicht erlebt hat, eine verschiedene Meinung hat. Wichtig ist, dass man sich nicht gegenseitig, weil das ist auch schon wieder, finde ich, eine Pose, dass man denkt, meine Meinung ist besser als deine Meinung. Und ich finde, es gibt Sachen, aber, da können wir unterschiedliche Meinungen haben. Und ich finde es einfach nicht geil. Leute, weil wir alle wollen, jeder will, dass dieser Krieg aufhört. Und sich gegenseitig, ich finde, das ist so eine egomanische Scheiße, sich gegenseitig für unterschiedliche Meinungen anzupacken.
Nein, ich finde, wenn man...
Und das ist einfach so eine Individualgesellschaft, wo es dann den Leuten schon wieder gar nicht um den Krieg geht, sondern ich bin besser als der, ich bin besser als Richard David Precht, ich bin besser als der,
aber
weil
das,
ich habe eine andere Meinung.
Das sagt ja keiner. Ich finde, man kann Meinungen, die einem nicht gefallen, ruhig ansprechen und man kann sagen, das gefällt mir nicht. Und ich finde, man kann auch bei seiner Meinung bleiben, wenn man dafür gute Gründe hat. Und man kann auch dann aushalten, dass das so ist und muss dann nicht wütend werden, wenn jemand eine Meinung hat, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Ich finde, es ist die ich finde, es ist richtig, und es ist auch nicht in meinem Naturell. Ich bin auch Zivildienstleistender und Gewaltverweigerer und weiß aber nicht, wie man das politisch anders lösen soll. Ich finde, allein mit Blick auf die Kriegsverbrechen, die da passieren, das ist einfach jetzt Izium oder in Butscha, die Leute, die da im Wald ausgebuddelt werden.
Das ist ein absoluter Albtraum.
Da bin ich ganz bei dir. Und hast du diese Videos gesehen von diesen armen Leuten, die jetzt wirklich aus dem Osten Russlands gekarrt werden, ohne Ausbildung, mit irgendwelchen Zweiten Weltkriegshelmen und Waffen und dann da einfach vorne hingestellt werden? Was meinst du, wie viele tausende Menschen der Typ da jetzt einfach an die Front schickt, die einfach ausbildungslos verheizt werden? Absolutes Kanonenfutter.
Junge Menschen, die ich habe Bilder gesehen, auch von Männern, die sich von ihren Kindern verabschieden.
Ja, Es bricht einem das Herz.
Und mir bricht es, soll ich mal ganz was sagen? Mhm. Mir bricht es auch für jeden das Herz, der in diesen Krieg einziehen muss, für Russen genauso wie die Ukrainer. Es bricht mir für alle Menschen, für einzigen, für mich das Herz bricht, ist dieser scheiß Diktator, der dafür sorgt, dass Menschen gerade verheizt werden, dass wir im Jahre 2022, in dem das Leben eine andere Wertigkeit haben sollte und in dem wir fortschrittlicher leben sollten, in dem es Gleichberechtigung geben sollte, in dem es sowas alles gar nicht mehr geben sollte, in dem so ein Typ die Macht hat, so einen Krieg zu führen, der wirklich Europa und alles ins Chaos stürzt. Wir hier sitzen, uns an den Kopf gegenseitig Sachen werfen, die wir sonst nie aneinander uns an den Kopf werfen würden. Dass all das, was gerade passiert, sollte uns eigentlich, und das ist meine Herzens... Dann hören wir auch auf, ich weiß, alle sind schon genervt, die gerade zuhören. Tut uns auch leid, aber manchmal explodieren wir halt so. Es ist aber nicht so, dass Jan und ich eigentlich anderer Meinung sind oder dass wir uns jetzt hassen oder so.
Also Wladimir Putin, wir lassen auf Twitter. Zwischen uns passt kein Wladimir Putin. Wir sind
zwischen uns passt kein Wladimir Putin. Und wir sind beide einer Meinung. Wir haben nur, ich bin nur einfach nicht so sicher, was das angeht. Ich will, dass dieser Krieg, und wenn er mit Waffen, wenn wir wirklich diese geilen Waffen haben, mit denen wir den Krieg beenden können, dann ist es vielleicht der richtige Weg, sie zu schicken. Aber ich hier, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte, kann das nicht sagen von hier aus. Ich hoffe, dass es die richtigen Menschen gibt, die dafür sorgen, dass das endet oder dass irgendwas passiert. Und deswegen ist das hier alles einfach auch eine Diskussion, die ein bisschen sinnlos ist, weil wir beide eins nur uns wünschen, dass die Scheiße aufhört.
Weißt du, was wir jetzt mal ganz kurz machen? Wir nehmen mal kurz was auf. Das läuft einfach jetzt weiter. Ihr könnt mit dabei sein, wie wir den Podcast nonlinear gestalten. Wir nehmen jetzt mal kurz was auf und sagen, hallo, hier sind Jan und Olli. In den folgenden 10 Minuten oder vielleicht auch eine Viertelstunde werden wir uns jetzt gleich anschreien. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne einfach 10 oder 15 Minuten vorspulen. Ihr verpasst nicht viel, außer halt wahnsinnig viel Richtig. Wut. Und dann und jetzt sagen, hallo, herzlich willkommen zurück. Weißt du? Und den Teil vorne, den soll Susanne einfach vorne mit ranschneiden.
Ja, also genau. Also das muss ich auch noch mit dran schneiden. Wir streiten uns jetzt, aber wir meinen es gar nicht so böse. Ist gar nicht so. Ihr müsst jetzt keine Lager wieder aufbilden. Wir ab und zu streiten uns immer wie ein altes Ehepaar. Ist aber alles gut und auch das gehört dazu. Das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Podcasts.
Genau, dass wir uns streiten, aber dass unsere Verträge so wasserdicht sind, dass wir nie uns voneinander lösen können. Ey, es gibt aber...
Jetzt sind wir wieder da. Während ich da mit dir rede, bin ich auch gar nicht so wütend auf dich oder so. Ich bin wütend, dass wir uns alle in so einem Kreis drehen mit solchen Themen, dass wir uns gegenseitig auch, wie gesagt, du wünschst dir eine Sache wie ich genauso. Wir sehen diesen Schrecken jeden Tag, wenn wir uns informieren, was da stattfindet, dass das aufhört. Und jeder hat einen anderen Wunsch. Und es ist nicht so, dass ich dich jetzt deswegen scheiße finde. Aber
weißt du, was mit uns passiert, das passiert in Polen, in Estland, in Litauen und in der Ukraine nicht in den Köpfen oder in den Gesprächen, sondern das passiert auf institutioneller, auf staatlicher Ebene. Diese Zwietracht und diese Spaltung, die gesät wurde von dem Typen, der den Krieg angefangen hat, die ist bei uns, ist das ein lustiges Podcast-Thema, wo man da irgendwie mal Emotionen hat oder vielleicht auch mal darüber hinaus sich über Juli C. und Ali Schwarzer und Dieter Nuhr lustig machen kann. Aber in anderen Ländern oder in der Ukraine ist es gerade eben bittere existenzielle Realität und das ist das Schreckliche daran. Es gibt aber eine positive Nachricht, um mal aus dem Ding rauszukommen.
Eine Sache muss ich ja auch mal sagen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass nicht jeder Prominente, ich weiß auch nicht, Juli C., deren Bücher ich wirklich gerne lese, ich weiß nicht, warum die sich jetzt nochmal in den Spiegel setzen muss und nochmal eine halbe Stunde ihre Meinung dazu sagen muss. Ich meine, das ist alles so, ich möchte mich nicht eigentlich hinsetzen und über den Ukraine-Krieg oder die Situation im Iran reden, weil ich zu wenig Ahnung habe. Das hier ist ja unser Podcast, in dem wir darüber reden. Und ich finde, das sollten sich auch viele andere Leute zu Herzen nehmen, nicht immer der Meinung zu sein, ich muss jetzt auch nochmal was dazu sagen, weil es ist eine verzweifelte, verzwickte Situation, die wir uns befinden. Und ich bin übrigens sehr froh, dass ich momentan, also ich habe ja sowieso keinen Twitter, aber nach dieser Sendung keine Social Media Accounts gerade bedienen muss, weil es kommen bestimmt viele Sachen rein, die mir vorwerfen oder dir, das, aber es gehört nun mal dazu. So ist das Leben. Lass uns noch andere Themen ansprechen.
Es gibt nämlich eine sehr positive Nachricht, die auch den Russland-Angriff auf die Ukraine betrifft. Und zwar geht es um die größte Privatjacht der Welt, die eine 500 Millionen Euro wert ist. Die ist 156 Meter lang. Sie heißt Dilbar. Und die wurde vom Bundeskriminalamt, die gehört Alisher Usmanov. Das ist der Typ, wo am Tegernsee jetzt letzte Woche irgendwie diese Riesenrazzia war. Und dann sie, wo die irgendwie Fabergé-Eier gefunden haben in der Mikrowelle oder so. Die gehört diesem russischen Oligarchen, der jetzt Schwierigkeiten hat mit dem Finanzamt. Und ganz ehrlich, Ukraine ist das eine. Aber wirklich... Man macht einen Riesenfehler, wenn man sich mit dem Finanzamt anlegt. Und zwar zumal mit dem deutschen Finanzamt. Ja. Und das hat der Typ halt gemacht und da gibt es jetzt richtig Ärger. Und auch das Bundeskriminalamt hat sich die Dilbar geschnappt. Und das Ding ist, und das ist, muss ich mal sagen, es ist als Lokalpatriot ist mir eine große Freude, dass die Dilbar jetzt vor wenigen Tagen angekommen ist. Und wo wird die jetzt zwischengelagert? Weil bei Blum und Voss, da war sie, ich glaube in Dock 17 oder sowas, da wird die neue irgendwie Oceans of the Sea, jetzt wird die Wasserrutsche renoviert. Deswegen musste diese Yacht da raus. Die durfte nicht mit eigenem Motor fahren, die musste geschleppt werden. Und wo liegt sie jetzt? Sie liegt in fucking Bremen-Fegesack. Auf der anderen Seite, bei Lürssen, Fegesack. So, pass mal auf, Russland. Pass mal auf, Alisher Usmanov. Deine 500 Millionen, die liegt jetzt in Fegesack und damit im direkten Einzugsbereich von Jan Böhmermann und seiner Familie. Und wenn du das Ding wiederhaben willst, dann gehst du mal zu Putin hin. Und dann sagst du dem, er soll raus aus der Ukraine. Ansonsten zünden wir eine Zigarette
an. Sonst ist das Ding mit Scheiße beschmiert.
Dann wird das mit Kot beschmiert, dann bewerfen wir von Leverde aus die Wasserbomben mindestens. Wir stehen an der Strand los. Wir pissen auf deine Yacht, wenn ihr nicht bald aus der Ukraine verschwindet. Viel gesagt, mach deine Yacht fertig. Die liegen wir auf Grund, Alter. Das war jetzt mal im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Bürgermeister von Viel gesagt.
Ehrenbürgermeister.
Also, Fegesack passt jetzt auf die Dilbar, auf die größte Yacht der Welt. Liegt wirklich in Bremen, Fegesack oder auf der anderen Seite in Lemwerder. Aus Sicherheitsgründen in Lemwerder. Die reichen Leute sind immer früher auf der anderen Seite gewesen, auf der niedersächsischen Seite, weil die wollten in Bremen irgendwie nie Steuern zahlen. Die haben immer Villen in Lemwerder gehabt. Und in Fegesack auf der anderen Seite, da sind die richtig harten Typen. Und deswegen, also falls ihr die Dilbar seht, ne, also ich will jetzt niemanden anstiften. Ich habe auch schon mal Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, schmeißt E-Scooter in den Rhein rein und haben die Leute E-Scooter in den Rhein reingeschmissen. Aber wenn einer von euch Lust hat, also ich sag mal so,
ich bin nicht mit Kot zu beschmieren.
Nein, also ich sag mal so, ich bin nicht für ungesetzlich, ich bin nicht für Gewalt und so. Aber ich würde mir schon echt einlachen, wenn einfach die größte Yacht der Welt von dem Oligarchen, wenn die einfach in Fegesack auf Grund läuft oder da irgendwie, wenn die einfach untergeht. Wenn einfach die Dilbar in Fegesack liegt, einfach als
und Attraktion. Keiner weiß wieso.
Genau, als Tauchschiff. Weißt du, so ein bisschen, man könnte ja auch, so, also einfach, wenn die dann untergeht, könnte man auch so einen Stadtteil draufbauen, wie diese Palme in Dubai, dass einfach die Yacht untergeht, dann liegt die auf dem Grund der Weser und dann kann man da einfach so, kann Lemwerder da so einen Spielplatz oben drauf bauen oder so ein Tauchressort oder für Korallen. Einfach für Korallen. Ja. Naja.
Schön wär's. Warum nicht? Vielleicht, wer weiß es. Vielleicht
kommt wir ja kurz noch mal. Lass uns mal kurz zum Abdampfen und dann haben wir noch die Sülze-Revolution machen.
Ich bin übrigens gar nicht, auch nur eine Sache, ich bin überhaupt nicht innerlich erregt. Haben wir geschrien? Das heißt ja immer, der Olli schreit immer, ich hab ich geschrien?
Ich bin innerlich auch erregt, weil ich habe noch einen dritten Cappuccino getrunken, obwohl es eigentlich schon nach 11 ist und ich habe Latteart versucht. Ich wollte es eigentlich noch zeigen, jetzt habe ich den vor Aufregung ausgetrunken. Ich habe zu viel Koffein in der Blutumlaufbahn. Ich würde einmal kurz ein Päuschen machen.
Wir machen kurz Pause und dann zeige ich euch noch mal ein bisschen Latteart gleich, ja? Bis gleich, ja, wir machen kurz Pause, dann gibt's richtig Latteart hier.
Wo ist the latest shit, ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Hey, hier ist das alles. Alles das, was ihr sucht, gibt es bei Fest und Flauschig und noch viel mehr. Manchmal gibt es einen kleinen Streit, manchmal gibt es Liebesbekundungen, manchmal gibt es ein bisschen Smalltalk, manchmal gibt es Deep Talk. All das in eurem seit 10 Jahren existierenden Super-Podcast Fest und Flauschig alias Sanft und Sorgfältig.
Ja, herzlich willkommen zurück bei Spotify. Und währenddessen, während das alles zweimal die Woche läuft, also sonntags und mittwochs, geht auch noch das Leben weiter. Und also wenn wir jetzt, Olli, wenn wir so Full-Exploitation-Künstler wären, die jedes Ereignis in unserem Leben PR-Geschichten machen würden, dann allein dann könnten wir nochmal am Ende von Fest und Flauschig nochmal 15 Jahre mit dranhängen, um zu erzählen, was eigentlich alles so passiert ist, wenn das Mikrofon nicht an war. Also naja.
Genau. Wer von uns beiden wird zuerst nach der Trennung von Fest und Flauschig so ein großes Interview geben, wo er über den anderen redet?
Ich glaube, da sind wir beide am Ende dann doch zu stolz und wenn wir das machen würden, würden uns beim Interview vor uns selber ekeln. Ich glaube schon.
Also ich glaube auch. Da müsste schon...
Also ich werde niemals, wie ich bei dir in der Küche saß und du angefangen hast zu weinen, das wird niemand von mir erfahren.
Das finde ich super. Auch ich werde natürlich all die Sachen, die passiert sind, nicht weitererzählen. Aber ich kann dich beruhigen, das nächste Mal, wenn du weinst, komme ich nicht in deine Küche.
Ich rufe dich an, wenn ich das nächste Mal weine, sag ich dir Bescheid. Oh, jetzt ist es so weit. Warum denn?
Ich habe Pretty Woman geguckt.
Oder ist Pretty Woman ein trauriger Film? Habe ich nie gesehen. Ist Pretty Woman ein trauriger Film?
Nee. Nein, hab ich auch nie gesehen, hat mich auch wirklich ein Scheiß interessiert. Können wir irgendwann auch mal machen, die 5 großen Filme, die einen immer einen Scheiß interessiert haben. Genau wie das Avatar jetzt, der Film von nochmal ins Kino kommen. Avatar 2 oder erstmal kommt der erste nochmal ins Kino, weil die Story so krass war, dass man sich die nochmal reinziehen muss, habe ich damals schon nicht interessiert.
Ja, ich habe Avatar, habe ich immer das Gefühl gehabt, da versucht irgendwie James Cameron ist es, glaube ich, ne?
Ja. Mhm. Ja, James Cameron, das war so, er wollte sich immer mehr pushen, nach Titanic ging ja kaum noch was. Und dann kam man halt mit dieser Avatar-Nummer. Es gibt wieder jetzt Leute, die mir schreiben, hey Olli, schau dir Avatar nochmal an, das ist voll der geile Film und so, mag sein. Für mich hat das irgendwie nicht
abgeholt. Nein, er wollte versuchen, gesehen. so ein Star-Wars-Universum aufzumachen, aber mit Figuren, die einfach von vorne bis hin echt super scheiße sind. Und ich saß da drin, irgendwie mit dieser komischen 3D-Brille und das war irgendwie so ein bisschen wie so eine Attraktion im Disneyland, aber halt auf 2 Stunden, Alter. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, diese blauen Viecher, jetzt reicht's mir langsam hier, was soll das? Aber schön, dass es...
Ja, genau... Ey, ab guter Werbeslogan für den zweiten Teil, die blauen Viecher sind zurück. Einfach so nennen. So. Auch etwas anderes ist zurück. Eine kleine Kolumne, eine kleine Rubrik, die wir bei uns haben seit ein paar Wochen eingeführt, möchten wir euch heute nicht vorenthalten. Hier ist mal wieder.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung.
Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze. Ja, echt mal die Schnauze. Und jetzt geht's hier los. Wir wollen nämlich unseren kleinen Teil dazu beitragen, dass ein paar Läden vielleicht überleben, beziehungsweise in den Fokus der Aufmerksamkeit gerichtet werden. Du weißt schon, was ich meine.
Gerade, wir wollen Wirtschaftshilfe leisten. Letztlich ist es das. Und du hast heute was mitgebracht, Olli.
Ich habe was mitgebracht. Alexandro hat mir geschrieben. Alexandro hat geschrieben, dass seine Schwester in einer meiner absoluten Lieblingsstädte in Deutschland, in Kiel, einen Laden aufgemacht hat, der thematisch ganz gut zu einer der letzten Sendungen passt. Es geht nämlich um das sogenannte Brettspiel. Und Alexandro schreibt, meine Schwester hat ganz alleine im Januar in Kiel in der Gutenbergstraße 18 ein Brettspielcafé aufgemacht. Die, und das ist ein super Wortspiel, die Spielerförde.
Die Spielerförde.
Sehr gut. Finde ich auch gut. Man kann dort in gemütlicher Atmosphäre eines von über 300 Brett- und Kartenspiele testen, leckere Waffeln und Krebs essen und ein Heißgetränk, Softdrink oder einen Cocktail, Wein oder Bier zu sich nehmen. Ich als ihr Bruder und begeisterter Brettspiel-Nerd finde, dass es immer noch zu wenig Leute kennen und den Laden tollen Laden besuchen sollen. Deswegen bieten wir euch heute an, die Spielerförde, auch bei Instagram, Facebook und auf der eigenen Webseite unter dem Namen zu finden, immer mittwochs bis sonntags geöffnet. Kann ich nur wärmstens empfehlen, nicht nur für Kieler, eine Fahrt dorthin lohnt sich auf alle Fälle. Wenn ihr in Hamburg seid, wenn ihr in Hannover seid, wenn ihr in Lübeck seid und denkt, heute fahren wir mal in die Spielerförde, Richtung Kielerförde, dann fahrt doch in die Gutenbergstraße 18 in den Laden Spielerförde von der bezaubernden Schwester, ich weiß den Namen jetzt nicht, von Alessandro, und ihr werdet einen fantastischen Nachmittag oder Abend haben. Das war mein Tipp heute, die Spielerförde. Willst du dich da auch mal blicken lassen,
Jan? Ich werde mich da auf jeden Fall auch mal blicken lassen, das ist eine sehr gute Idee, vor allem Ding, wenn man Spiele interessiert ist, aber keinen Bock hat, schon von vornherein bei Amazon Geld auszugeben für ein Spiel, von dem man gar nicht weiß, ob es einem gefällt, weil bei richtigen Spiele-Nerds muss man erstmal gucken, ist das überhaupt ein Spiel für dich, ist das ein Spiel für deine Familie, ist das ein Spiel, was dir Spaß macht, und deswegen ist das Angebot eines Spielecafés wie der Spielerförde in der Gutenbergstraße 18 natürlich eine tolle Idee, weil man einfach mal testen kann, bevor man sich was anschafft. Das ist also auch eine Sache, die letztlich beim Waffelessen Geld spart, was man am Ende dann mehr auf dem Konto hat am Ende des Monats.
Richtig, und dann, und wenn das Spiel richtig geil ist, oh Mensch, das kaufen wir, das bestellen wir uns. Und dann bestellt ihr euch das mal nicht bei Amazon, sondern mal direkt bei dem Anbieter. Oder ihr geht mal sogar in den Laden, guckt mal einfach nach, welcher Laden bietet das Spiel an und kauft es da. Dann habt ihr gleich noch ein bisschen Abenteuer in eurem Leben. Das war
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung.
Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht, ja, und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten, ja, oder unterstützen, Mann, nicht das Gleiche?
Mann, halt, ja, die Schnauze. Okay, das soll ich, das, soll ich das Intro nochmal neu machen?
Nein, ohne ich würde das am Ende immer dran lassen, aber ich würde mir gerne jedes Mal, wenn das Intro läuft, dann eine neue Beschimpfung ausdenken, weil man dann so mit ein bisschen genervt ist. Als kleiner Kultfaktor. Das kommt noch vom Radio, dass man immer so Sachen, die man immer wieder sagt, damit die Leute sagen, ach, das ist hier der Podcast, wo die immer am Ende des Jingles den Jingle beschimpfen. Das finde ich gut. Ich weiß, die finde ich sonst scheiße, aber die Nummer ist köstlich. Ich habe übrigens diese Woche einen Menschen getroffen, der aus einer völlig anderen Social Bubble kommt, wie ich, also nicht außer, immer ganz gut, auch mal ab und zu mal die Bubble zu verlassen und in meiner Heimat in Bremen dann mal unterwegs zu sein, dann mit alten Leuten von früher sich zu unterhalten und so. Und diese Woche habe ich wirklich jemanden, der komplett mit Medien nichts am Hut hat, gar nichts. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass wir beide zufällig diese Woche so Abo-Kündigungsabende hatten, weil ich habe irgendwie wieder mal auf meinen PayPal-Account geguckt und gedacht, ey, wann habe ich denn ein FAZ-Abo abgeschlossen? Bist du bescheuert? Und so, also weißt du, dass man so irgendwann mal checkt, ey, warum werden hier eigentlich jeden Monat 79 Euro abgebucht? Und dann guckt man halt mal, ach so, oh fuck, da habe ich mir so ein komisches, so eine App gekauft, die auf einmal dann 5,49 Euro jede Woche abbucht, aber ich weiß nicht mehr warum.
Ich habe das übrigens auch schon gemacht, ich musste auch so viel kündigen.
Ne? So Sachen, also alles mal kündigen und so, und dann haben wir uns darüber unterhalten und mal, ja, ich habe Netflix gekündigt, wieso hast du Netflix gekündigt? Ja, irgendwie nicht mehr so geil. Und ich so, ah ja, stimmt, das letzte Mal, als ich das auch gedacht habe, also Netflix, ich habe immer noch ein Abo und so und guck das auch total gerne, aber das ist ganz interessant, dass dieser komische Satz Netflix nicht mehr so geil irgendwie so ein bisschen eingesunken ist. Ich habe das öfter gedacht in letzter Zeit, als ich diese Rohwedder-Doku geguckt habe oder diese komische Woodstock-Sache. Du hast mir das empfohlen, ich dachte die ganze Zeit so, die haben gewusst,
dass... Nee, die Woodstock-Sache fand ich auch nicht gut.
Nee, du guckst dir das an und denkst so, ey, das ist so ein Fire-Festival war ganz geil, aber jetzt wollen sie da irgendwie die Leute abmelken, die das Fire-Festival abgekultet haben. Die sollen jetzt bei der Woodstock-Geschichte im selben Algorithmusfenster und so. So ein bisschen habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie mich so ein bisschen veräppeln. Und lustigerweise war das eben echt ein Freund, der ist Handwerksmeister. Also ehrlich, Handwerksmeister. Ja. Und der wirklich nur Konsument ist und nicht weiß, wie das alles funktioniert. Und der dann auch so sagt, ja, Netflix irgendwie weiß ich auch nicht mehr so. So, aber Disney Plus, das ist mega geil. Weil Disney Plus halt jetzt mit diesem ganzen Katalog von Disney ankommt. Diese ganzen geilen alten Filme von früher, alle überhaupt nicht mehr korrekt und sowas. Und das hat er einfach in seiner Familie einfach umgestellt. Die 9,99 € einfach jetzt zu Disney Plus jeden Monat. Fand ich irgendwie interessant und fand ich aber auch interessant.
Ich glaube, es gibt einige Leute, die switchen einen Monat Disney Plus, dann gehen sie wieder zu Netflix.
Ja, oder auch so Gelegenheitsabonnenten. Ich habe mir Star Place abonniert, weil ich diese Serie mit Sean Penn und Julia Roberts sehen wollte. Und danach habe ich dann gedacht,
diese Unterdinger dann noch bei Amazon.
Wo ich dann dachte, warum hast du Amazon? Geil. Ey, was soll das denn? Ich habe doch Amazon Prime, warum muss ich jetzt noch Star Place abonnieren, ihr Wichser?
Da ist, es gibt nicht nur Starplex, sondern glaube ich noch 3, 4 verschiedene von diesen Dingern. Da will man mal so einen alten Film sehen, wie mit Jürgen Hingsen und Karl Dall, 4 in einem Boot oder so. Und dann gibt's den nur bei Starplex, weil das so ein besonderer Film ist. Und dann musst du gleich ein Abo abschließen. Nee, das ist alles scheiße. Die versuchen einen natürlich mit allen Tricks weiter Kohle aus dem Geldbeutel zu locken. Ich kann klar sagen, manchmal lohnt es sich auch einfach eine Dokumentation zu mieten. Einfach ganz normal bei iTunes, was ich jetzt getan habe, weil ich sie unbedingt sehen wollte. Die wollte ich hier unbedingt noch empfehlen. Robin Williams, Come Inside My Head, über das Leben des genialen Komikers, Schauspielers Robin Williams, den ich zu Lebzeiten geliebt habe, den ich immer noch liebe, der für mich einer der ganz großen Künstler war, weil er eins verbunden hat, Herz, absurden Humor und eine Tiefe hatte. Ich liebe Robin Williams, auch selbst die Schrottfilme habe ich mir angeguckt mit dem, die er dann zwischendurch irgendwann später gemacht hat. Und diese Dokumentation beleuchtet einfach mal sein Innenleben. Es gibt noch eine, die ich noch nicht gesehen habe, die heißt Robin Wish, da geht es glaube ich mehr um seine Depressionserkrankung, aber diese Dokumentation beleuchtet sein ganzes Leben, beleuchtet auch seine Schattenseiten und er hat gesagt, jeder große Künstler ist von einem sehr dunklen Schmerz und Geheimnis angetrieben, warum er überhaupt auf die Bühne geht, warum er diesen Mut hat, das zu machen, was er macht.
Geld!
Es ist wirklich ein
Geld.
Nee. Es ist, glaube ich, bei ihm irgendwann nicht mehr Geld gewesen. Ich weiß es nicht. Es ist ein unfassbar getriebener, genialer Mensch gewesen. Und diese Dokumentation lohnt sich wirklich, sich mal auszuleihen. Wenn ihr auch du würdest die sehr mögen, wenn du.
Schau ich mir total gerne an. Ich war ein bisschen desillusioniert, weil ich auch so auf den Spuren von großen Komikern, amerikanischen Komikern der 80er, 90er Jahre war. Ich habe mir nämlich diesen Stand-up, diesen Abend von Steve Martin und Martin Short angeguckt. Und das war wirklich...
Wie war das?
Das war einigermaßen desillusionierend. Ich war mir gar nicht sicher, ist das neu oder ist das alt? Das war wirklich, bei Netflix habe ich das gesehen. An Evening.
Ich habe es nicht gesehen. Steve Martin, Murder in the Buildings, habe ich angefangen, auch mit Martin Short. Das ist eine Serie auf Disney. Bin ich nicht reingekommen, obwohl mir das wärmstens von einigen Leuten empfohlen wurde. Keine Ahnung, Steve Martin eigentlich ein genialer Typ auch gewesen.
Ja, aber hat so ein bisschen auch das Genialische so sehr kultiviert, dass es einen irgendwann genervt hat. Es gibt ein ganz tolles Buch von, das habe ich vergessen, hol ich am Mittwoch nach. Ein ganz tolles Buch über das Mysterium Bill Murray. Da wollte ich eigentlich mit dir drüber sprechen, weil der nämlich, der hasst Agenten, also der hasst...
ich weiß, der hat keinen Agenten, das sind legendäre Geschichten, dass man, wenn man den für einen Film anfragen will, kaum erreichen kann. Das ist wirklich sehr schwer, ist Bill Murray zu erreichen.
Genau, der hat Anfang der Nullerjahre seinen Manager entlassen und hat einfach eine 0800er-Nummer eingerichtet, wo Leute, einen Anruf beantwortet, den er fast nie abgehört hat, wo Leute, die ihn erreichen wollten, auch so Konzepte pitchen konnten. Und dann haben da wohl auch total viele Leute angerufen. Es gibt so diese Geschichte, dass Steven Spielberg ihn mal für irgendwas haben wollte und er dann erst später aus Interviews über Erfolgsfilme, wenn Steven Spielberg, wir haben versucht, Bill Murray zu erreichen, aber der ist ja nicht rangegangen. Und dann erfährt Bill Murray erst am Ende, wenn Steven Spielberg den Erfolgsfilm gemacht hat, Blockbuster Nummer 1, aus den Interviews, dass sie ihn angefragt haben. Und er sich dann regelmäßig, aber auch schon seit Jahrzehnten darüber ärgert, dass er den Anrufbeantworter nicht abgehört hat. Das fand ich irgendwie eine ganz charmante
Geschichte. Segen und Fluch, dieses unabhängige Leben.
ja, ist auch so ein Typ, der immer so ein kleines bisschen sich um diese ganzen MeToo-Geschichten rumgewieselt hat. Immer so ein bisschen was...
Nee, nicht wirklich. Der ist auch vom Set geflogen. Das kann man auch, das ist auch überall so vermerkt worden. Bei ein Drei Engel für Charlie war der wohl so aufdringlich gegenüber oder so mit seinem Humor neben der Spur. Er ist nämlich nicht nur eine Kultfigur, sondern kann genauso gut einfach mal die Pausen nicht einhalten und merken, dass das jetzt alles deplatziert ist und wurde vom Set verwiesen. Es gab, glaube ich, sogar eine Ohrfeige von einer der drei Hauptdarstellerinnen in sein Gesicht, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Also Bill Murray... spezieller Typ. Ich habe da zu wenig Infos drüber, was genau da passiert ist. Aber
kultig.
Ich weiß, dass der auch
auf jeden Fall mega kultig.
Wie das vor dem können wir uns alle nicht, da müssen wir alle vor aufpassen, dass wir unseren Kult nicht irgendwann kultivieren und denken, das ist jetzt hier der absolute Standard und das wird auch immer so bleiben, weil Humor ist genauso wie alles in der Gesellschaft, alles verändert sich und das ist die große Gefahr am Älterwerden, dass man sich irgendwo festsetzt und denkt, das ist nun mal, so war das immer, so wird das immer bleiben und das müssen alle witzig finden. Aber so ist es nun mal nicht. Nicht immer finden alle alles witzig und es bleibt auch nicht immer alles so, wie es ist. Eine Sache ganz kurz, wo du gerade Manager gesagt hast, eine Seitenbacher und alle diese gesamten Nusshersteller, könnt ihr mir einen Gefallen tun und aufhören, Nüsse rauszubringen, auf denen draufsteht, also diese Nussmischung, wo draufsteht Manager-Mischung. Was ist denn das für ein scheiß Name? Ganz ehrlich, kennst du das auch? Es gibt so
Seitenbacher. Mein Manager isst keine Nüsse. Echte Manager essen keine Nüsse.
Ist das nur für Manager oder was?
Nee, echte Manager essen keine Nüsse.
Was ist denn das für eine Kackidee? Manager-Mischung. Als wenn, oh, ich bin Manager. Also, ist ja die Mischung, die haben sie für mich jetzt zusammengestellt.
Die Manager-Mischung. 25% werden direkt ausgeschissen.
Ja, ganz ehrlich, Manager-Mischung. Wer ist denn auf diesen beschissenen Namen für eine Nussmischung gekommen?
Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man zu viel von diesen Seitenbacher-Manager-Mischungen isst, dann kriegt das Müsli irgendwann. Dann
klappt das Laptop automatisch auf und sofort ist da, bist du in so einer Konferenz verwickelt. Ja,
wenn oder du irgendwann denkt das Müsli, dass es dich erfunden hat. Wer ist der geniale Strippenzieher hinter Olli Schulz? Ja, sein Müsli. Was kommt da denn rein? Huch. Olli Schulz, Rechtsstreit, das Müsli verklagt Olli Schulz. Ich habe Olli Schulz gemacht. Jahrelang aß er mich.
Ja, jetzt bin ich dran. Eine Nuss packt aus.
Das war fest und flauschig für diese Woche.
Sendung auch,
war eine
oder?
Sperrige eine Sendung Nuss packt heute. Aus. Viel Emot, ja, ist ein schönes, aber ich habe immer noch auf dem Zettel stehen, Gott so nah wie nie heißt die Sendung. Wenn das noch
ja, das okay ist. Auch gut. Oh Gott. Keine Ahnung, das ist eine dieser Sendungen, Jan, ups, jetzt geht hier mein Kopfhörer gerade.
Disruptiv war sie heute.
Wo man sofort danach denkt, jetzt bloß nicht weiter drüber nachdenken. Wenn ihr jetzt irgendwie aufgepeitscht seid von irgendwas, was Jan gesagt hat, was ich gesagt habe, verschont uns damit. Denkt drüber nach oder quatscht im Bekanntenkreis. Das ist hier nicht immer alles perfekt. Wenn ich wieder einen falschen Satz oder ein Wort falsch gesagt habe, das was auch viele immer aufregt oder so, klärt das im Bekanntenkreis ab. Ob man mich canceln sollte oder ob das noch alles so okay ist, wie es ist. Macht das alles mit euren Leuten, gründet ein kleines Kollektiv. Hört auf alle Fälle weiter fest und flauschig. Wir versprechen euch gute Unterhaltung in den nächsten 2 Jahren.
Das war's. Bis zum Mittwoch bei Fest und Flauschig. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ups, SMS.
Eine gute Sendung, du, eine gute Sendung.
Puh, hat auch Kraft gekostet, diese.
Hat Kraft gekostet, aber du, ich glaube, am Ende lassen den Russen nicht zwischen uns kommen. Zusammenhalten ist ganz wichtig. Lass Putin nicht gewinnen. Wer fest und flauschig wiederhört,
gib mir mal deine Arme. Lass mal einmal drücken, auch wenn du es nicht magst. Einmal drücken, komm.
Nicht so fest, bitte. Nicht so fest.
Oh, komm her!
Lass mich mal los, bitte.
Was ist denn los? Ja!
Oh Mann.
Kleiner Tuschi noch auf die Stirn.
Das ist voll eklig. Bis Mittwoch.